Endzone. Der DAZN NFL Talk wird präsentiert von Discover Airlines.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Endzone der DAZN NFL Talk, Folge 92 mit meiner Wenigkeit Flo Hauser und Christoph Stadler. Und Christoph, bevor wir loslegen, ich hab's hier nämlich auch. Erstens, ich bin umgezogen. Es ist noch ein bisschen hallig bei mir im neuen Büro, also nicht wundern für alle, die uns hören, auch die uns sehen. Es ist auch noch nicht eingerichtet, aber eins habe ich.
Ich wollte gerade sagen, für die, die dich sehen, ist auch hallig.
So, ich habe mal eben die Kopfhörer raus, jetzt mache ich sie wieder rein. Ich habe nämlich, du hast ja in der Endzone diesen wunderbaren Kalender geschenkt bekommen für die Redaktion und ich habe tatsächlich den auch geschenkt bekommen.
Oh, hast du schon aufgemacht?
Ich habe schon zwei aufgemacht und ich dachte, ich mache jetzt mit dir gemeinsam den vierten und den dritten auf, wenn du möchtest, weil wir nehmen ja immer einen Tag vorher auf und am vierten kommt die Folge raus.
Genau, also es war sehr schön, also war die Freundin von Patti Gersbacher, von unserem Endzone-Kommentatorenkollegen, hat uns, also nicht nur uns beiden, sondern uns als Endzone-Redaktion den geschenkt. Super nett. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass dann das erste Ding eine Kerze war. Ich dachte, ja, da kommt vielleicht ein Football oder sowas. Was ist bei dir jetzt?
Also ich habe die drei aufgemacht, da sind die Cardinals drauf. Hier war die drei gerade rausgenommen. Ein Schneemann. Ja, auch schön. Also schön Advent an alle. Hier ist der Schneemann für alle,
die näher uns dran sehen. Als die Kerze an der NFL. Ja, und Schneemann gibt es zumindest in Green Bay oder in Buffalo oder schieß mich tot, Minnesota.
Die vier ist bei den Bucks. Ich hoffe, es ist ein Kanonenrohr.
Wahrscheinlich eine Verletzung.
Schauen wir mal. Oh, das ist was Großes. Guck mal.
Mike Evans.
Leute, ich kann es nicht erkennen. Keine Ahnung, was es sein soll. Für alle, die uns auch sehen, ich glaube, es ist auch eine Kerze mit irgendwie oder mit
das ist so eine Kerze, Tanten, ja, das Tanten ist Zapfen,
ja, so. Ja, genau. Ja, wollte ich mal vorne machen, weil es ist Weihnachtszeit, Leute. Deswegen ho ho ho, frohe Weihnachten. Ich lasse ihn jetzt hier liegen, weil sonst muss ich wieder vom Schreibtisch weg. Freue mich sehr auf die neue Folge, Christoph. Denn Weihnachtszeit bedeutet, wir haben richtig was vor und es wird richtig heiß in der NFL.
Ja, letzte Woche, wer zugeschaut, zugehört hat, haben wir so ein bisschen über mögliche Playoff-Verschiebungen gesprochen. Wir waren, glaube ich, unserer Zeit ein bisschen voraus oder hinten dran. Denn mein Fazit nach letztem Wochenende ist, es kommt eh wieder alles anders.
Das stimmt.
Vielleicht auch dann diese Woche, denn Woche 14, in die wir schon reingehen, muss man echt sagen, boah, da sind ein paar richtige Knaller mit dabei.
Ja, eigentlich theoretisch nicht. Eigentlich, wenn ich es so anschaue, fast alle Spiele. Und das ist das, worauf ich richtig Bock habe. Ich möchte an der Stelle sagen, diese Woche, die jetzt kommt, ist für mich persönlich die, die mich am, also es interessiert mich immer alles, aber die mich am meisten catcht.
Ja, also, bisher schon.
Richtig Bock.
Ja, ja, richtig Bock. Und deswegen, da wir uns ganz schwer entscheiden konnten, haben wir uns jetzt, glaube ich, sogar für 6 Spiele entschieden. Die 6 besten Spiele, wo wir dann nacheinander durchgehen, so mit dem einen Schlagwort auf beiden Seiten, also Offensive auf der einen gegen Defensive auf der anderen und umgekehrt und wo wir uns so das eine Matchup, die eine Story rausnehmen, auf die es unserer Meinung nach ankommen wird. Mhm. Sonst dauert es wahrscheinlich auch ein bisschen zu lange, auch wenn wir, glaube ich, also ein paar Duelle gibt es, da könnte ich ewig drüber sprechen. Sollen wir die Duelle kurz sagen oder sollen wir es nachher dann durchgehen? Nee, sagen wir es einmal, oder?
Du, gerne, sag sie ruhig einmal.
Wir machen die Cowboys bei den Lions, wir machen die Colts bei den Jaguars, wir machen die Steelers bei den Ravens, wir machen die Bengals bei den Bills, wir machen die Bears bei den Packers und wir machen dann noch die Texans bei den Chiefs. Und es hätten noch 2, 3 sein können, aber irgendwann mussten wir uns selber einbremsen.
Ja, genau. Das ist ja immer die große Gefahr. Aber wirklich, wirklich cool. Und wir wollen natürlich mit dem Thursday Night Football Game beginnen. An der Stelle sei gesagt, schreibt uns auch gerne wieder, gebt uns Feedback, bewertet uns gerne 5-Sterne-Bewertung. Freuen wir uns immer sehr. Schreibt in die Kommentare oder uns bei Social Media. Darüber freuen wir uns auch sehr. Was ist vielleicht für euch wichtig jetzt in diesem letzten Richtung Saisonfinale? Gerne her damit. Und wir starten rein mit Dallas Cowboys bei den Detroit Lions. Christoph, und ich weiß nicht, sollen wir es machen, dass wir erst ein paar Personal-News durchgehen oder sollen wir gleich mit den Matchups starten?
Ich glaube, in dem Fall können wir ein paar Personal-News machen, weil es ein bisschen mehr gab, gerade bei den Lions. Ich weiß nicht, ob du was aktuell schon hast. Amon-Ra St. Brown angeschlagen und noch unsicher, aber es gibt eine Chance, dass er spielen könnte. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt vor einer Woche an Thanksgiving nicht gedacht.
Ja, das ist immer noch der Stand. Da gibt's nichts Neues. So wie ich ihn einschätze, glaube ich, wird es wirklich eine Game-Time-Decision. Aber es ist ja auch nicht mehr lange hin und sie überlegen halt jetzt natürlich, das war der letzte Tenor, ihn halt vielleicht doch rauszunehmen dann, um dann eben eine längere
Erholungsphase
noch zu haben, bis zum nächsten Sonntag dann dementsprechend, klar.
Angeschlagen sind auch Left Tackle Taylor Decker, Right Tackle Penny Sewell, Safety Kirby Joseph, die haben zumindest mal am Dienstag nicht mittrainiert. Mittwoch, wenn wir aufnehmen, habe ich jetzt keine neuen Infos, du warst unser Verletzungsmann.
Nichts Neues,
noch ein paar Aktualisierungen in unsere Liste gepackt. Und dann Frank Ragnow, letzte Woche noch angesprochen, dass er zurückkommt. Ja. Der ist durch einen Medizincheck gefallen. Der kommt jetzt nicht zurück. Also muss man dazu sagen, letzte Woche war diese Deadline, um aus dem, naja, Karriereende rauszukommen. Das war dann zeitlich in Ordnung, aber scheinbar macht's medizinisch keinen Sinn. Deswegen wird der nicht zurückkommen zu den Lions, weil wenn er durch jetzt, weiß ich nicht, 2 Wochen gebraucht hätte, um reinzukommen, Richtung Playoffs oder Regular Season Finale, hätte der denen schon nochmal einen Boost geben können. Der geht jetzt dahin oder kommt nicht.
Sehr, sehr kurios. Sie haben alles dafür getan, dass er dann auch rechtzeitig kommen und rechtzeitig registriert werden kann, weil er war ja auf dieser, ich weiß gar nicht, wie die offiziell heißt, diese Retire Commissioner Exempt List oder so. Und da haben sie alles dafür getan und jetzt hat das dem Herrn Königsdörfer nachgemacht vom HSV, der nach Nizza wollte. Auch den Medizincheck nicht geschafft, aber das war nochmal eine andere Nummer. Aber ja, sehr, sehr bitter, weil ich glaube, er hätte ihnen mehr als gut zu Gesicht gestanden. Keine Frage.
Ja, die O-Line ist schon schwächer als letztes Jahr und Ragnar, so lange war er nicht raus, dass er nicht noch Impact haben hätte können. Und er war ja einer der Top-Center. Es war eine große Überraschung, dass er überhaupt aufgehört hat.
Ja.
Ja, schade für die Lions, passt aber auch irgendwie bei denen so ein bisschen leider ins Bild, muss man sagen, was Verletzungen oder jetzt in dem Fall Medizinchecks anbelangt.
Ganz genau, ja. Das muss man leider so sagen. Und ja, 2 News, die es da noch gibt, die sind tatsächlich welche, die mein Matchup betreffen. Deswegen weiß ich nicht, ob du anfangen möchtest oder ob ich anfangen soll.
Ja, dann mach doch gleich mal, wenn es dein Matchup betrifft.
Zum einen Terran Arnold, der Cornerback, jetzt mit Saison aus tatsächlich musste an der Schulter operiert werden. Der ist also raus bei den Detroit Lions. Auf der anderen Seite George Pickens, der kann spielen. Der war ja auch leicht angeschlagen. Aber Tyler Guyton aus der Offensive Line, der Left Tackle der Dallas Cowboys, fällt erneut mit einer Knöchelverletzung aus. Und es sind jetzt Personalien, die mein Matchup betreffen, weil ich sage, bei Cowboys Offense gegen Lions Defense kommt es für mich auf Passing Game von Dak Prescott an. Der einfach aktuell richtig gut spielt, der ist der beste Quarterback, was Tight Windows betrifft. Da ist er richtig stark unterwegs. George Pickens ist der beste Receiver, logischerweise dann in diesen engen Fenstern, also unter einem Yard oder weniger Separation. Und ehrlicherweise muss ich sagen, so wie die Detroit Lions Defense zuletzt gespielt hat, auch natürlich mit den Personalthemen, es ist eine Achterbahn bei den Lions. Und man hat gesehen, dass sie in gewissen Duellen, da nehme ich zum Beispiel auch das Spiel gegen die Chiefs mit rein, da richtig Probleme hatten. Sie hatten natürlich Probleme gegen andere Mannschaften, wo, ich glaube, das waren einmal sogar 6 Spieler der Secondary, die dann nicht dabei sein konnten, also Starter tatsächlich.
Die haben und schon wieder ein mächtiges Verletzungspech. Ja,
genau, und deswegen ist das für mich das wichtigste Matchup, vor allen Dingen auch wegen der Man-Coverage, weil die Lions, ich habe es mir extra aufgeschrieben, spielen 44,5% Man-Coverage. Das ist die höchste Rate.
Genau.
Und warum sage ich das? Ganz einfach, weil George Pickens der Spieler ist, der mit den meisten Yards in Man-Coverage bisher aufgedribbelt ist. Und CeeDee Lamb ist Nummer 6 in der National Football League. Und so wie die Cowboys zuletzt gespielt haben, mit einem soliden Dak Prescott an der Center, mit einem guten Passing-Game auf Pickens und Lamb in Man-Coverage, was ihre Stärke ist, was aber auch die Stärke der Lions ist, ist das für mich ein Matchup to watch bei Cowboys Offense gegen Lions Defense.
Ja, es ist das, was raussticht. Ehrlich gesagt, das Matchup habe ich mir mehr oder weniger vor einer Woche überlegt. Als ich Thanksgiving geschaut habe, dachte ich mir, meine Fresse, wie gut ist George Pickens. Ja. Wie willst du George Pickens stoppen? Und jetzt habe ich einfach halt mir die Frage gestellt, wie will Detroit George Pickens stoppen? Genau wie du sagst, mit Man-Coverage in der höchsten Rate und du hast ja auch noch CeeDee Lamb. Also angenommen, du schaffst es, George Pickens aus dem Spiel zu nehmen, was aktuell meines Erachtens nicht möglich ist, da spielt er wirklich viel, viel zu gut. Aber angenommen, es funktioniert. Also ich gehe davon aus, dass DJ Reed viel gegen Pickens spielen wird, der jetzt ja auch zurückkam von einer Verletzung und ja gar nicht noch bei 100% sein kann, aber natürlich wahrscheinlich der beste Corner ist einfach bei den Lions und dementsprechend im Moment meines Erachtens das Matchup gegen Pickens eigentlich bestreiten müsste. Dann ist aber immer noch CeeDee Lamb übrig, auch einer der besten Spieler bei Man-Coverage oder gegen Man-Coverage und dann Terran Arnold, hast du es gesagt, auf IR Saison aus, dann bleibt Amik Robertson übrig und ich glaube nicht, dass der gegen Lamb oder gegen Pickens, eigentlich egal gegen wen, große Chancen haben wird. Amik Robertson in den letzten beiden Spielen hat er 212 Receiving Yards zugelassen. Ja, also das ist für mich ein Matchup, das die Lions nicht gewinnen können gegen Pickens, vor allem, aber auch in der Kombo mit CeeDee Lamb. Pickens spielt, also hätte ich ihm so nicht zugetraut, dass er ein guter Receiver ist und auch eine Nummer 1 sein kann. Ja. Hat er bei den Steelers phasenweise immer mal wieder gezeigt, aber er war schon eine sehr launische Diva. Was der bei den Cowboys jetzt dieses Jahr spielt, im Moment ist der die Nummer 1. Klar, bei Lamb hat es mit Verletzungen zu tun gehabt, aber im Moment ist Pickens die Nummer 1. Der hat jetzt schon 2 Yards mehr als sein Career-High bei den Steelers und es ist noch das ein oder andere Spiel zu gehen. Mhm. Ich bin wirklich baff, wie gut George Pickens Football im Moment spielt. Und natürlich, wenn du einen Quarterback hast wie Prescott, der sowas ausnutzt, wie soll das als Gegner funktionieren?
Erinnere dich daran, als wir fast vor einem Jahr rund um die Christmas Games tatsächlich über George Pickens gesprochen haben, der in dem Duell der Steelers damals gegen die Chiefs einfach Routes nicht zu Ende gelaufen ist, einfach beleidigt vom Platz gegangen ist.
Ja, der hatte keinen Bock mehr.
Und wenn man sich die letzten beiden Spiele einfach anguckt, mit wie viel Enthusiasmus und Engagement er Routen läuft, aber auch in Yards after Catch noch Tackles ein oder Hits einsteckt, um da noch was rauszuholen, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und warum ist das offenbar für uns beide das wichtigste Matchup bei Dallas Offense gegen Detroit Defense, weil wir nämlich auch noch Tight End haben mit Ferguson.
Der stimmt, ja
auch
den haben wir noch gar nicht angesprochen. Ja, absolut.
Mit dazu über viele Zeit der Saison auch zwischendurch der Go-To-Guy war bei Dak Prescott, der die meisten Passing-First-Downs hat dieser Liga. Das ist eine Herausforderung. Jetzt hat er zwei Spiele in Folge 300 oder mehr Passing-Yards hingelegt. Sie haben die beiden Super Bowl-Teilnehmer geschlagen mit dieser Offense, die wir die ganze Saison immer schon loben. Aber ich muss sagen, die sieht richtig, richtig gut aus. Und da werden sich die Lions strecken müssen, auch wenn sie in gewissen Statistiken und Momenten, wie wir es gerade skizziert haben, ihre Stärken haben, aber wie du richtigerweise sagst, eben auch ihre Schwächen.
Ich glaube auch, dass Prescott nicht so wahnsinnig viel Druck bekommen wird. Das ist jetzt zuletzt bei den Lions auch so ein bisschen abgeflacht. Auch ein Aiden Hutchinson so ein bisschen nachgelassen, weil aber eh alles an ihm hängt. Dem will ich jetzt gar nicht so viel vorwerfen. Ja, ich glaube auch, dass Pickens, wenn man den Fantasy hat, das könnte ganz gut zu Ende gehen. Ich habe nochmal nachgeschaut, weil du es gerade angesprochen hast. Yards after Catch ist die Nummer 4 bei Wide Receivern und er ist die Nummer 2 bei Contested Catches, also Contested Catch Rate. Ist er die Nummer 2 hinter Garrett Wilson, der ja im Moment verletzt fehlt bei den Jets. Also es gibt de facto keine Statistik, die gegen George Pickens spricht. Und dementsprechend auch nicht gegen die Cowboys. Auf der Seite des Balls.
Absolut nicht. Wie sieht's auf der anderen Seite aus bei dir?
Ja, das ist natürlich jetzt schon das Thema, diese verbesserte Interior Line. Das ist ja was, was dir jetzt schon länger gut gefällt. Und das ist natürlich auch jetzt schon sehr offensichtlich. Seit Woche 11, in der Woche, in der Quinnen Williams dann mit eingestiegen ist, wenn ich mir da einfach mal die Laufdefensive anschaue, sind sie nach EPA Platz 10, nach Success Rate Platz 7. Und sie lassen einfach mal über 70 Rushing Yards pro Spiel weniger zu als vorher. Das ist schon gut. Und wenn wir natürlich wissen, dass die Lions Offense erstmal drauf aufbaut, ein gutes Laufspiel zu haben, das in letzter Zeit nicht immer hundertprozentig effizient war, bin ich auch gespannt, ob die Cowboys da sogar was machen können oder ob die Lions da ihr Spiel durchdrücken und Shamir Gibbs halt trotzdem überläuft, weil das wird wichtig sein für Detroit, dass sie da was machen am Boden. Sonst glaube ich, wird das echt schwer gegen diese Cowboys.
Wir haben uns ja im Vorfeld nicht abgesprochen. Wir haben uns gesagt, wir machen das mit diesen Matchups. Jeder denkt sich eins aus bei Offense gegen Defense und dann vis-à-vis sozusagen. Ich habe aber auch hier genau das Gleiche, weil ich habe...
Echt?
Dann
geht das schon jetzt beim ersten Spiel schon los?
Beim ersten Spiel schon los. Bin ich gespannt.
Dann wird es doch eine kurze Folge.
Ja. Weil ich habe mir die Frage aus der Lions nicht gestellt, weil ich ja bei dem Offense-Thema eher bei den Cowboys bin. Und da habe ich gedacht, was müssen die Lions machen, um mit ihrer Offense dementsprechend für Gefahr zu sorgen? Und da ist ganz klar, was bei mir drüber steht, gebt Gaspedal, gib's den Ball. Der muss die Geschwindigkeit bekommen, der ist schnell, der, wenn er einen Tackle, bricht, dankeschön, dann kann er auf und davon sein, aber das war in letzter Zeit, und du hast es angesprochen, echt nicht gut und nicht konstant. Und ich glaube, sie können die Cowboys dann schlagen, wenn sie Gibbs wieder mehr in diese Outside-Zone-Runs bekommen. Also wenn sie ihn über die Außenseite rechts oder links schicken, egal welche Seite das ist, weil zum einen glaube ich, dass die Cowboys unfassbar zügig versuchen werden, Richtung Jared Goff zu kommen. Klar, das versucht man immer, aber sie haben es mittlerweile auch im Kreuz. Plus dahinter mit Logan Wilson einen sehr, sehr guten Lauf-Linebacker als Verteidiger. Und mir war das von den Lions einfach zu wenig. Und warum sage ich das? Weil ohne Gibbs gewinnen sie nicht. Wenn der keinen Touchdown macht, gewinnen sie die Spiele nicht. Der ist so ein Pendler, würde man aktuell, glaube ich, sagen.
Vor allem, wenn der Amon-Ra auch noch ausfallen sollte, Sam LaPorta eh schon raus ist. Also trotz dieser tollen Offense, wer bleibt denn so als wirklich explosiver Playmaker dann noch übrig? Natürlich hast du noch einen Jameson Williams und sowas, aber Gibbs ist schon dein, wenn du aufs Death Chart schaust, schon dein Go-To-Guy im Moment.
Ja, absolut richtig. Und deswegen, ich bin da total bei dir, dass sich die Cowboys Defense sehr verbessert hat, sowohl vom Eye-Test, wie es immer so schön heißt, aber auch statistisch. Und deswegen glaube ich, die Lions haben nur eine Chance, wenn sie Gibbs so krass einbinden über Outside, weil innen wird nicht viel gehen, das ist mein Gefühl.
Ja, spannend, da habe ich noch einen anderen Punkt dazu.
Ja, sag.
Soll ich gleich machen, weil ich glaube, dass ich würde Inside attackieren. Also die Cowboys haben zuletzt gegen die Chiefs und die Eagles mit ganz viel Lightboxes gespielt. Da war die Rate über 60%. Detroit ist jetzt nicht so gut gegen Lightboxes, was Rushing EPA anbelangt. Aber ich habe extra mir angeschaut, gibt's gegen Lightboxes inside the tackles. Ist er bei 6,5 Yards per Attempt, das ist der Bestwert. Der ist die Nummer 5 nach EPA. Der hat 16 Explosive Plays, das sind die viertmeisten. Natürlich ist das qualitativ besser geworden bei den Cowboys, deswegen kannst du auch mit Lightboxes oder also überhaupt leichter spielen mit weniger Leuten drin, weil halt die individuelle Qualität besser geworden ist. Aber genau das würde ich vielleicht probieren zu attackieren mit einem Gibbs, der wahnsinnig physisch trotzdem ist. Oder ich würde auch einen Tim Montgomery reinschmeißen. Entschuldigung, ja. David Montgomery. Ja. Ich sag bei dem immer Tim Montgomery. Ich krieg den Namen, ich weiß nicht mal, wer Tim Montgomery ist.
Ich wollte dich gerade fragen. Liebe Leute, schreibt uns gerne, wenn ihr wisst, wer Tim Montgomery
ist. Ja, helft mal. Ich sag immer Tim Montgomery, heißt aber David Montgomery. Ich würde den auch reinschmeißen, einfach um den ein bisschen weh zu tun. Und das Gibbs das dann elegant vollenden kann. Ich würde sie tatsächlich inside probieren zu attackieren mit einem hoffentlich dann effizienteren Gibbs. Ja. Und vielleicht bringst du irgendwo noch Tim Montgomery her, wer auch immer das dann ist.
Ja, sie können ja Leute gebrauchen, auch da auf jeden Fall. Dann sind wir da, glaube ich, mit dem Matchup auch ähnlich unterwegs, weil man muss ehrlicherweise sagen, ich habe das Spiel ja kommentiert gegen die Packers Thanksgiving, als Amon-Ra St. Brown raus war. Klar, Jameson Williams hatte über 100 Yards. Da waren auch ein paar Dinge dabei, die ihm die Packers in Anführungsstrichen geschenkt haben, möchte ich jetzt mal übertrieben sagen. Und man hat aber schon gemerkt, ohne den ist dann einfach mehr als nur ein Faktor weggebrochen, sondern echt sehr, 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 sehr viel. Und deswegen werden sie darauf unbedingt zielen müssen, Gibbs und auch den guten Tim wieder in Gang zu kriegen.
Ja, Amon-Ra und auch Sam LaPorta sind ja auch so ein bisschen für die Drecksarbeit da. Und Jameson Williams hat dann immer so ein bisschen diese Big Plays, was schön ausschaut und viel, was Amon-Ra und LaPorta machen, eben so First Downs, die halt auch ein bisschen wehtun. Das merkst du halt, wenn das nicht da ist, logischerweise. Ja. Das ist aber völlig klar, das wäre bei jeder Mannschaft so.
Eben. Und könnt ihr euch übrigens ein kleines Crossover oder wie sagt man, Cross-Teasing, was mir dabei einfällt, ab dem 4.12., also heute, wo ihr den Podcast hört, wenn ihr es am Donnerstag hört oder guckt, gibt's NFL Decoded Amon-Ra St. Brown auf der DAZN-Plattform tatsächlich für euch. Oh. Da könnt ihr euch mal die ganzen Stärken und so anschauen. Nadine Nourassid hat uns da mitgenommen in drei Kategorien. Und da ist genau sowas dabei mit Drecksarbeit und Runblock. Drecksarbeit. Deswegen, da ist er auch nicht, sei es sein Fehlen auch nicht zu unterschätzen. So sei mal das gesagt.
Aber tolle Thursday Night Football. Donnerstag auf Freitag 2:15. Gehen wir in Richtung Sonntag, oder? Und da gibt's
Noch irgendwo aufgeschrieben extra ganz am Anfang, weil du weißt, ich mag das mit diesen Prozentdingern. Und Thursday Night
Football, die Wahrscheinlichkeit. Ist für
mich wichtig. Laut Next Gen Stats haben die Lions 42% Chance und die Cowboys 17% Chance auf die Playoffs. Das heißt, das ist
jetzt halt vor dem Spiel.
Vor dem Spiel.
Vor dem Spiel.
Stand jetzt, ja. Das heißt, das ist halt unfassbar richtungsweisend. Und 17% ist in der aktuellen NFL, wie die Spiele so laufen, eigentlich auch noch eine Menge. Aber dazu später bestimmt irgendwann nochmal mehr.
Dann gehen wir jetzt zum Sonntag.
Jawohl.
Die Indianapolis Colts bei den Jacksonville Jaguars. Die AFC South wird uns jetzt, glaube ich, die letzten regulären Wochen, also die letzten Wochen in der Regular Season begleiten, weil das einfach saumäßig eng ist. Die Colts haben jetzt Platz 1 verloren an Jacksonville durch die Niederlage am Wochenende, haben auch Sauce Gardner verloren, der sollte, denke ich, ausfallen mit einer Wadenverletzung, haben gleichzeitig auch noch ihren Kicker Michael Badgley nach einem verkickten Extrapunkt entlassen, das ist ja in Berlin auch, oder ist ihm auch schon passiert, sonst hätten sie vielleicht gar nicht in die Verlängerung müssen, hätte, wäre, wenn, ist immer ein bisschen leicht gesagt, aber das hat ihnen unter Umständen schon auch gekostet, den Colts, weil sie eben wieder ein One-Score-Game verloren haben und das tut halt im Moment extremst weh. 3 Niederlagen aus den letzten 4 Spielen. Das Spiel in Berlin haben sie eben gewonnen. Blake Rupi ist jetzt in den Practice-Squad gekommen, der bei den Saints entlassen wurde. Ja, mal schauen, ob der es besser macht. Also ich meine, die Saints haben den ja dann auch nicht ohne Grund entlassen.
Sehr viel verkickt in letzter Zeit auch.
Ja, bitter für Badgley, muss man sagen. Das ist schon echt schade, weil das verkickte Field-Goal gegen die Texans war früh in der Partie, aber am Ende hin hätten sie den einen Punkt halt durchaus brauchen können, um zumindest mal in die Overtime zu kommen. Das spielen sie auch wahnsinnig gerne im Moment. Ja, war unglücklich gelaufen.
Das stimmt. Ja, man muss schon sagen, auch da ist es so, der Sieger ist erstmal Nummer 1 in der AFC South. Also das ist auch sehr, sehr wichtig. Und Divisionsduelle wisst ihr sowieso. Gerade dann hinten zur Endabrechnung, Stichwort Tiebreaker und sowas. Aber ich bin überrascht, dass wir es noch so, dass wir dieses Match heute besprechen tatsächlich, weil vor 2-3 Wochen hätte ich noch gedacht, Jacksonville ist mir zu unkonstant. Und die Colts nach dem Sieg gegen die Falcons in Berlin und nach der Bye Week eigentlich alles gut und so weit souverän. Aber Indy hat eben 3 der letzten 4 Spiele verloren. Zack, und schon sind wir wieder da. Und deswegen wird das äußerst heiß werden. Was ist denn dein wichtigstes Matchup? Mit was möchtest du anfangen?
Ja, ich bin gar nicht so aufs Matchup erstmal gegangen. Ich habe mir die beiden Teams angeschaut und dachte mir, die sind gar nicht so unähnlich. In dem Sinne, dass beide eigentlich erstmal ihren Run etablieren wollen und müssen. Bei Jacksonville ist es relativ leicht erklärt. Das ist ja auch so ein bisschen diese Liam Cohen Offense. Wenn sie mehr als 100 Rushing Yards haben, ich nehme mal die 100 Rushing Yards als Marke, stehen sie 6-1. Wenn sie weniger als 100 Rushing Yards haben, stehen sie 2-3. Also, sie brauchen 100 Rushing Yards mindestens, dann haben sie eine Chance. Ja. Der ist jetzt sehr, sehr vereinfacht gesagt, weil es natürlich in die Richtung geht, dass das bei den Colts ja aktuell auch, Problem will ich gar nicht sagen, weil es würde dann das implizieren, dass Jonathan Taylor gerade schlecht spielt. Das will ich aber so gar nicht sagen. Der hat es im Moment einfach schwer.
Ja, der Outcome ist halt nicht da.
Das ist genau, was halt zum Beispiel in Berlin wunderbar funktioniert hat. Der war jetzt in 3 der letzten 4 Spiele bei unter 85 Rushing Yards. Der hatte gegen Pittsburgh 45, gegen die Chiefs 58 und jetzt gegen Houston eben mal 85. Aber das war ja quasi schon das Höchste der Gefühle. Aber halt meines Erachtens nicht an Jonathan Taylor. Da kommt jetzt so ein bisschen mehrere Sachen zusammen, die vorher funktioniert haben, im Moment halt nicht funktionieren. Daniel Jones auch angeschlagen, der sah auch nicht hundertprozentig fit aus, eigentlich ja nur in der Pocket gestanden. Und auch der war nicht schuld an der Niederlage gegen Texans. Sie haben im Moment auch so ein bisschen das fehlende Matchglück oder gibt es das Matchpech, was sie gerade so ein bisschen haben?
Ja, das kann. Ja,
das was sie vielleicht zu Saisonbeginn hatten.
Ja, das stimmt schon, weil wenn man auch mal sich guckt, die Spiele, wo Jonathan Taylor 3 Touchdowns zum Beispiel gemacht hat, der hat ja die meisten in dieser Saison oder ich glaube auch in der NFL-Geschichte oder so, da waren ja auch Plays dabei oder auch in Berlin, wo wir waren, mit diesem 80 Yards, glaube ich, waren es. Das ist halt dann immer, das war wie bei den Eagles letztes Jahr so, da war die O-Line verdammt gut, hat ein kurzes freigeblockt und dann ist halt die Bahn frei. Suffisant gesagt, kann das jeder Running Back dieser Liga. Auch Etienne hat das bei den Jacksonville Jaguars übrigens am Anfang der Saison gezeigt, als die O-Line funktioniert hat. Ich weiß nicht mehr genau gegen wen, aber da waren 2 Spiele in Folge, wo der Big, Big Runs dabei hatte. Und das ist genau das Thema, was ihnen halt aktuell abgeht, den Colts. Und das ist natürlich ein wichtiges Matchup, weil man sagt dann immer so einfach, wenn der nicht funktioniert, verlieren sie die Spiele. Aber es ist halt etwas, was du für grundsoliden American Football brauchst. Ein funktionierendes Laufspiel. Und das haben sie nicht und er hat immer noch Bestwerte in seiner Karriere, Rushing Yards pro Spiel etc. pp. Aber eben auch 2-mal in Folge jetzt keinen Touchdown gemacht. Und ich finde das in dem Sinne so auch schon spannend, weil die Lauf-Defense der Jacksonville Jaguars eben sehr stark ist. Nach Rushing Yards pro Spiel erlauben, wie es so schön heißt, das ist sie die beste Lauf-Defense der Liga.
Hatte ich so echt gar nicht auf dem Schirm, muss ich zugeben,
ich auch nicht. Als
ich gelesen habe dann erst.
0,0.
Ich wusste, dass die gut ist, aber nicht die Nummer 1.
Ja, ich dachte, ich hab mich vorbereitet und dachte, hoppala, was habe ich denn verpasst? muss man ehrlicherweise sagen, auch unter 4 Yards pro Carry ist Top 4 wert. Und das ist genau das Matchup, was ich sehen will, was natürlich hoffentlich dann bei den Colts wieder besser ist. Aber so wie es aktuell ist, und wir gehen ja von der aktuellen Form aus, sehe ich da die Jacksonville Jaguars vorne, weil Rushing Yards pro Spiel haben die Colts total verloren, sind immer noch das beste Team mit den Rushing Touchdowns. Ja, da haben sie gut vorgelegt, hat aber auch nachgelassen.
Ja, wenn du halt diese reinen Zahlen dir anschaust, sind sie immer noch ganz weit vorne mit dabei, aber das verbessert das Ganze, weil der Abstand geringer geworden ist, als der zu Beginn, also was jetzt nicht Beginn der Saison, die ersten 8 Wochen war.
Ja, das ist es. Deswegen sind wir uns da, glaube ich, auch wieder einig, auch bei Spiel Nummer 2. Das wird ein Matchup sein, weil man einfach statistisch und auch wieder vom Eye-Test die Jacksonville Jaguars Defense gegen den Lauf, die hat mir echt gut gefallen, dass sie dann statistisch auch so gut ist, war ich ehrlicherweise, wie du auch sagst, überrascht. Aber dementsprechend wird das natürlich der Hingucker werden in einem Divisionsduell, Freunde, wo man sich auch einfach gut kennt. Das kommt ja auch noch mit dazu. Und das wird sehr, sehr interessant und auch wahrscheinlich physischer werden, als es die Colts in den bisherigen Spielen mit ihrem Laufspiel gesehen hatten.
Ich glaube trotzdem, dass Jonathan Taylor dann ein starkes Spiel haben wird. Die haben noch keinem, also die Jaguars Defense hat noch keinem Running Back 70 Yards oder mehr erlaubt. Woody Marks mit 63, der Bestwert bislang. Ich glaube, Taylor knackt das. Diese 3 Spiele, die ich angesprochen habe, gegen Pittsburgh, gegen Kansas, gegen Houston, diese 3 Niederlagen, die sie hatten, da waren es bei Yards After Contact per Carry 2,4. Bei Jonathan Taylor. In der Saison ist er bei 4,1. Mhm. In diesen 3 Spielen war er bei einem Yard Before Contact weniger pro Carry als in der Saison. Der ist bei 2,8 und da war es eben um die ein Yard oder ein Yard weniger Before Contact. Und auch wenn wir auf Explosive Runs schauen, wo er teilweise echt brutal war, in der Saison fast 3, jetzt hat er die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte nur noch. 1,7 statt 2,8. Glaubt trotzdem irgendwie in dem Spiel Jonathan Taylor, weil sie ihn eben brauchen. Ich glaube nicht, dass Jones jetzt besser ausschaut. Da ist ja, glaube ich, das Schienbein oder sowas, was ihm da zu schaffen macht.
Fibula, oder?
Glaube ich, ja, genau. Ich glaube, das müsste Schienbein sein. Du bist unser Medizinexperte.
Wadenbein ist es, ein, du Banause, glaube ich.
Wadenbein?
Ich glaube,
ja. Fibula, ich habe keine Ahnung, aber Fibula ist es auf jeden Fall. Ich kenne das nur.
Vielleicht ist es auch der Schollenmuskel zwischen Wade und Schienbein, ich weiß es nicht.
Also irgendwas in den unteren Extremitäten bei Daniel Jones. Ich weiß nicht, ich weiß doch nicht, was eine Fibula ist. So gut habe ich, ich hatte nie Medizin.
Aber da muss ich dir auch sagen, erinnere dich auch da, vor dem Spiel habe ich dir, glaube ich, noch auf dem Flur gesagt bei The Zone, ey, ich habe Trainingsbilder gesehen und dachte, der kann aber nicht laufen.
Ja, das,
also, dass der gespielt hat, hat mich sehr überrascht, muss ich sagen.
Und deswegen, der wird Ihnen das Spiel nicht in die Hand nehmen können. Es ist Wadenbein, Fibula, zeigt es mir. Knochen des Unterschenkels. Ja,
siehste.
Was habe ich gesagt? Schienbein. Ja, egal, Schienbein. Irgendwas.
Ist ja nebendran.
Ja, ich wollte sagen, die sind ja verwandt miteinander.
Ja, also das wird interessant werden. Ich habe auch über dieses Matchup oder über dieses AFC South Divisionsduell generell mit drüber geschrieben, welcher Quarterback macht weniger Fehler oder produziert weniger Turnover? Weil sie da auch, also bei Daniel Jones war es lange
Lawrence,
Zeit nicht
ja.
so, aber da war es ja bei Lawrence sowieso immer mindestens eine Interception in den letzten 4 Spielen, aber Daniel Jones 7 Giveaways in den letzten 4 Spielen. Am Anfang in den ersten 8 nur 3. Also das ist auch sehr, sehr interessant. Und um auf das Matchup zu kommen mit Jacksonville Offense, du hast es schon angerissen bei dir, Etienne, gegen Indy Defense, sag ich halt genau das. Trevor Lawrence muss mit dieser Offense, die jetzt tatsächlich 25 oder mehr Punkte in den letzten, 5 Spielen erzielt hat, was ja richtig gut ist. Aber ich frage mich, welches Gesicht wird Jacksonville zeigen, weil sie brauchen Unterstützung auf den Skill-Positionen. Sie brauchen Brian Thomas Jr., der war ein paar Wochen jetzt verletzt. Sie brauchen Jacoby Myers, der klar bessere Werte hat als bei den Raiders. Aber sind wir mal ehrlich, das ist nicht schwer. Das war nicht schwer, der war ja da wirklich kein Faktor, obwohl er irgendwie Nummer 1 Receiver war. Lawrence hat ein richtig gutes Passer-Rating, wenn es Richtung Jacoby Myers geht. Der war jetzt in der letzten Woche auch sehr, sehr gut, ja, oder ist generell gut jetzt eingeschlagen bei Jacksonville, aber auch da halt eben nicht konstant. Und ich glaube, ein Sauce Gardner fehlt, hast du anfangs angesprochen. Die Secondary ist immer noch so ein bisschen diese Achillesferse bei den Colts, statistisch, aber auch in einigen Spielen, wenn sie was zulassen. Und wenn die Jacksonville Jaguars mit Trevor Lawrence eine Konstanz hinbekommen, im Passing-Game, vor allen Dingen über Myers und auch Brian Thomas, wenn er spielt, dann ist das etwas, was wo ich die Jacksonville Jaguars vorne sehe in der aktuellen Form, wenn er nicht wieder irgendwelche Huddeleien macht und komische Entscheidungen trifft.
Ja, das ist halt das Titans-Spiel von letzter Woche, können wir halt gar nicht als Maßstab nehmen, weil das war stimmt, gefühlt ja. eine Bye-Week. Da haben sie auch das Turnover-Verhältnis, also ein Turnover-Battle mal für sich gewonnen, nachdem sie davor den Unentschieden gespielt haben oder halt deutlich verloren haben. Mhm. Ich glaube, gegen die, jetzt lass mich nachschauen, Cardinals, genau, da hatten sie 4 Turnover und die Defensive hat halt keinen Turnover produziert. Das ist eigentlich quasi unmöglich, ein Spiel zu gewinnen. Sie haben es trotzdem gewonnen. Das passiert aber nicht jede Woche. Und ich finde, ja, das ist bei Jones ein Thema, weil er halt das Spiel gegen die Steelers hatte, auch in Berlin nicht fehlerfrei war. Zuletzt fand ich es wieder ein bisschen, oder fand ich ihn ein bisschen gesettelter. Trotzdem kann es bei ihm natürlich auch passieren. Ich würde trotzdem behaupten, mehr Turnover-Gefahr sehe ich bei Trevor Lawrence. Ich sehe aber auch mehr die Gefahr dann aus Colts Sicht, dass der ein überragendes Spiel hat. Heißt jetzt nicht, dass er 400 Passing-Touchdowns und sowas ja. hat, aber lass mal 250, 2 Passing-Touchdowns, keine Interception. Und dann wird es, glaube ich, für die Colts schon schwer, da mitzugehen.
Ja, bin ich bei dir. Also ganz, ganz wichtiges AFC-South-Duell zwischen Colts und Jaguars mit unseren Matchups. Dann haben wir genau das Gleiche eigentlich im Norden der AFC bei Pittsburgh Steelers gegen Baltimore Ravens.
Auch das ist ein Knaller.
Ist es ja so, dass der Sieger zunächst mal den ersten Platz in der eigenen Division holen wird. Die Ravens sind aktuell davor. Und das Spannende ist da auch noch bei diesem Matchup, was man im Hinterkopf behalten muss, dass sie in Woche 18 noch einmal gegeneinander spielen. Das darf man an der Stelle nicht vergessen. Ich habe ein, weil ich die Steelers kommentiert habe, wenn ich darf, ein Matchup, was mich...
Lass uns ganz kurz schnell, Steelers haben Darius Slay ihren Safety gecuttet, haben dafür aber, also nicht als Austausch, aber Adam Thielen, den Wide Receiver geholt von den Vikings, der ja da gecuttet wurde, über die Waiver-Liste geholt, also neuer Wide Receiver, Safety raus, glaube ich jetzt nicht spielentscheidend für das Ravens-Duell. Wolltest du der aus Chronistenpflicht gesagt haben.
Ja, nee, aber passt auch irgendwie in das Thema rein, weil ich will erst auf Steelers Offense gegen Baltimore Defense blicken. Mhm. Und zum einen, weil Adam Thielen jetzt da ist, ob der gleich einen Impact haben wird, mag ich jetzt bezweifeln.
Ja, ich auch.
Zum anderen, weil Aaron Rodgers seinen 42. Geburtstag gefeiert hat. Und wie hat er ihn gefeiert?
Der ist ein Dezemberkind,
ja,
stimmt.
Ja. Wie hat er gefeiert? Er hat alle Wide Receiver, alle Tight Ends und alle Running Backs zu sich zu Hause eingeladen zum gemeinsamen Essen und um Film zu schauen, wie es immer so schön heißt, und zwar nicht irgendwelche Serien oder Liebesromanzen, Weihnachtsfilme, was auch immer, sondern NFL-Plays durchzugehen.
Die eigenen. Ich habe gar keinen Bock auf eine Geburtstagsfeier.
Ja, ist absolut richtig. Ben Skowronek hat Kuchen mitgebracht, der musste dann noch Kerzen ausblasen, Aaron Rodgers, und sie haben gemeinsam Happy Birthday gesungen. Das mal vorne
Weg. Ist das verbrieft oder ist es eine Lüge deinerseits?
Das ist im Internet steht das.
Ach so, okay, dann stimmt's.
Also das habe ich tatsächlich von mehreren Quellen irgendwie so gelesen.
Na dann.
Ich hoffe, es stimmt nicht, dass ich wieder irgendwo drauf reingefallen bin. Was wollte ich jetzt sagen? Ganz genau. Also das ist für mich das Matchup. Nicht, dass man den Geburtstag feiern soll, sondern weil ich die Steelers kommentiert habe, Christoph, und die Offensive, ich habe es ja zu Beginn des Spiels gegen die Bills schon gesagt, aber was die da gezeigt haben, meine Güte, deswegen ist mein Matchup ganz simpel aus Sicht der Steelers. Das Passing-Game muss angekurbelt werden. Das waren zuletzt nur Checkdowns, Incompletion, selten über die Mitte was Längeres erreicht. Sie haben 0 von 10 Pässen von 20 oder mehr Air Yards seit Woche 9. Die letzte Completion ist jetzt fast die halbe Saison her, was ein Big Play ist, wenn man so möchte. Aaron Rodgers hat ein oder weniger Passing-Touchdowns in 4 Spielen in Folge. Das ist wirklich, wirklich schwach und gerade gegen die Bills unter 50%, 47% der Pässe angebracht. Ja, das Wetter hat eine Rolle gespielt, aber das war fatal. Und wenn sie das nicht hinbekommen, sieht es gegen die Ravens Defense, da habe ich jetzt doch gar nichts dazu gesagt, was sie alles können, düster aus.
Ja, es ist wieder so dieses groteske Steelers-Ding. Am Anfang haben wir ein bisschen über die Defensive gemeckert, dass er nicht so performt und die Offense war zumindest funktional. Das ist jetzt wirklich passé, dass die Offensive funktional ist. Auf der anderen Seite ist die Defensive jetzt eigentlich aufgewacht, verbucht Takeaways, aber es bringt irgendwie nichts, weil ich fand auch, dass gegen die Bills mal wieder echt eine schwache Leistung, also Rodgers war ja einmal raus mit dieser Handgelenksverletzung, als dann Mason Rudolph übernommen hat und eigentlich statistisch besser war, was das dritte Spiel in Folge von Rodgers, wenn er gestartet ist, also gespielt hat, weil er einmal komplett raus war, mit echt einem schwachen Passing. Das waren jetzt, du hast gesagt, 47%, also 10 von 21 war er, nicht mal 50% Completion Percentage, 117 Passing Yards.
Ja.
Also in den letzten 3 Spielen hat er nie mehr als 161 Passing Yards hinbekommen. Und dann würde es ja sagen, okay, Passspiel funktioniert nicht, dann machen wir irgendwas über den Lauf. Hat gegen die Bills auch nicht funktioniert, die jetzt nicht bekannt für ihre gute Laufdefensive sind. Dementsprechend weiß ich nicht, was eigentlich noch besser werden soll, weil besser kann die Voraussetzung nicht mehr werden. Nicht, dass Baltimore da jetzt überragend ist, die sind da im Mittelfeld. Aber wie soll das besser werden, wenn es gegen diese schwachen Bills in der Lauf-Offense schon nicht funktioniert hat. Da fehlt mir ehrlich gesagt so ein bisschen der Glaube, wenn ich ganz ehrlich bin. Und bei Rodgers ist ja nichts Problem, dass er jetzt exorbitant viel Druck oder sowas bekommt. Die Offense ist halt darauf ausgerichtet, eigentlich schneller Pass, Yards after Catch. Und das schaffen halt Teams wegzunehmen.
Das muss man ehrlicherweise sagen. DK Metcalf ist der Einzige, der dann da funktioniert. Wenn sie dann aber eingedämmt bekommen, so wie es die Bills auch geschafft haben, dann wird es schwierig. Ich habe es auch in der Konferenz bei uns am Sonntag gesagt. Kenneth Gainwell als Running Back ist der zweitbeste Receiver, also Receiving Yards, dieses Teams. Und das zeigt ja auch schon viel. Wir haben viele Running Back Screens gesehen und so weiter. Aber auch der hat keine Yards after Catching bekommen. Und dann ist mir kalt den Rücken runtergelaufen. Aaron Rodgers hatte ganz oft nach den Plays seine Attitüden wie in seiner letzten Packers-Saison.
Die Titans anhauen,
die Wide Receiver
angeschrieben. Er war einfach pisst wieder mit allen.
Und ich verstehe es und dann stelle ich mir wieder die Frage, da kann es nicht nur in Aaron Rodgers liegen, da muss da ein anderes Problem sein. Und ich sag's mal so, wenn die so mit der Offense aufdribbeln, haben die gegen diese Baltimore Ravens Defense keine Chance. Die haben sich ja auch wieder gefangen, muss man sagen, seit ein paar Wochen. Klar, weniger Punkte zugelassen seit Woche 7, vor allen Dingen Red Zone Touchdown Percentage überragend seit ein paar Wochen. Da muss man wirklich aufpassen, dass das nicht nach hinten losgeht, auch wenn es ein Divisionsduell ist, wo immer alles passieren kann. Aber sehr, sehr enttäuscht, weil das jetzt nicht das erste Spiel war und so. Ist völlig egal, welches Matchup wir jetzt gleich beide raushauen aus Sicht der Steelers Defense. So hat Pittsburgh gar keine Chance, wenn diese Offense nicht funktioniert, weil letzter Punkt, du hast es angesprochen, diese Defense holt Sacks, die holen Takeaways, aber zweimal in der ersten Hälfte haben es die Steelers dann mit der Offense nicht geschafft, vernünftig Punkte draus zu machen. Sie verlieren das Spiel gegen die Bills, weil die auch 2 Turnover kreieren mit der Defense, daraus aber Punkte machen. Und das ist das Problem.
Also ich sehe da vor meinem geistigen Auge einen klaren Baltimore-Sieg, sage ich ganz ehrlich, weil es auch ein Heimspiel ist. Nur, und jetzt kommen halt die Steelers mit ihrer manchmal schwarzen Magie ins Spiel. Turnover ist nämlich mein Stichwort, was ich da reinschmeißen möchte. Kann es nicht einfach sein, dass sich die Ravens wie gegen die Bengals einfach selber ins Knie schießen? Die hatten 5 Turnover gegen die Bengals. 1 Interception, 4 Fumbles lost. Vor 3 Wochen in Cleveland waren es 3 Turnover. Und wenn doch eine Defensive Opportunismus, weiß ich nicht, auf jeder Stirn stehen hat, ist es die Steelers-Defensive. Mhm. Die hat jetzt in den letzten 5 Spielen 12 Takeaways. In den letzten 5 Spielen 12 Takeaways. Also die sind da richtig, richtig hart. Und wenn Baltimore wieder in den Modus kommt, ach komm, Verwaltmodus, wir schießen uns wieder selber ins Knie. Lamar ist nicht 100% fit. Da kommen wir vielleicht dann gleich drauf zu sprechen.
Ja.
Das könnte für mich so ein Steelers-Spiel sein, wo sie es komplett zu 100% über ihre Defense gewinnen. Und dann wäre ich wieder doch nicht komplett überrascht. Auch wenn vor meinem geistigen Auge ein jubelndes Baltimore-Spiel vom Feld, jubelndes Baltimore-Team vom Feld geht. So.
Ja, genau. Ja, gebe ich dir recht. Sie hatten ja auch ein paar Defensive-Touchdowns in letzter Zeit, aber die werden sie auch brauchen, weil wie gesagt, mit der Offense so, egal welche Feldposition, das war halt einfach nix von Pittsburgh dann in der Offense mit selbst in Field-Goal-Reichweite oder sowas. Aber ja, kann ich mir schon vorstellen, sie werden es brauchen und ich sag's immer wieder und da wiederhole ich mich. Das ist immer so leicht dahergesagt, aber es ist ein Divisionsduell. Das ist immer physisch, das ist eine Rivalität. Da ist man von Anfang an wie ein Derby im Fußball, wenn man so möchte. Da geht's heiß her. Was war neulich Fenerbahce gegen Galatasaray? Also der Block wird jetzt nicht brennen, aber es wird auf dem Feld richtig zur Sache gehen. Und deswegen bin ich da gespannt. Ich glaube, dass diese Steelers-Defense Baltimore schon ordentlich was entgegenbringen kann, weil, und vielleicht leite ich damit bei dir auch ein, weil das Matchup für mich ist, so blöd es klingt aus Steelers-Defense-Sicht, Lamar ins Laufen bekommen. Weil der einfach nach wie vor nicht fit ist und total tricky agiert, wenn der aus der Pocket raus muss. Es sah besser aus letzte Woche, gebe ich auch zu. Aber immer noch nicht so, dass ich sage, okay, hier ist Mr. 100%.
Genau, aber also, es ist kein Faktor im Baltimore Ravens Spiel. Ich habe mir alles ich habe mir das Spiel nochmal angeschaut und dann nochmal, gut, es waren noch nicht mehr so viele, es waren 6 Runs von Lamar Jackson. Es waren ehrlich gesagt nur 5, weil einmal war Neil dann mit dabei, das können wir streichen. Und da waren 2 Designed Runs mit dabei. Also im ganzen Spiel 2 Designed Runs für Lamar Jackson. Bei einem sah echt gut aus, das war so ein 9-Yard-Lauf, wo ich mir dachte, oh, am Fernseher, als ich es gesehen habe, oh, ist er da wieder? Das andere war dann 1 Yard. Das war dann eher so wieder, so ganz spritzig, so ganz dynamisch kommt er nicht daher. Der kann nicht 100% fit sein. Das ist einfach Fakt. Er ist kein klassischer Pocket-Passer. War jetzt das dritte Spiel in Folge ohne Passing-Touchdown. Das ist ihm noch nie passiert. Aber weil er halt so ein bisschen auch das habe ich letzte Woche schon gesagt, das soll gar nicht böse klingen, zum Pocket-Passer abgestempelt werden muss.
Mutiert, genau.
Ich hoffe, also ich nehme es schon als kleines positives Zeichen, dass zumindest bei diesen 2 Designed Runs ein Lamar Jackson-Move mit dabei war. Das hat mir echt so ein bisschen Hoffnung gegeben, vielleicht wird es von Woche zu Woche, das klingt immer so kurz, aber Woche für Woche, 7 Tage, kann vielleicht dann doch was bewirken, weil effizient ist das im Moment nicht, was sie da spielen.
Nee.
Auch jetzt waren es zwar 4,5 Yards per Attempt, aber halt bei 6 Rushes ganz schön, aber wir sind von Lamar Jackson ja andere Sachen eigentlich gewohnt. Und dann gegen die Steelers-Defense wieder effizient zu laufen, fällt mir schwer und dann habe ich eher in meinem Kopf da irgendwie einen anderen Turnover mit dabei, weil ehrlich gesagt, 4 Fumbles lost ist verheerend. So wenig auf den Ball aufzupassen, passt auch zu Baltimore, passt aber auch zu den Steelers, sich sowas zu schnappen.
Das stimmt. Deswegen ist das für mich auch in diesem Konstrukt sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass Baltimore einen Derrick Henry brauchen wird, der Missed Tackles ohne Ende wieder schafft.
Sehr wichtig.
Und nicht wieder ganz oft an der Line of Scrimmage und nur wirklich Big Plays macht, wenn die O-Line ganz gut blockt. Das werden sie brauchen, vor allen Dingen gegen diese Front 7 der Pittsburgh Steelers. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das vonnöten sein wird, um dieses Spiel zu gewinnen.
Und ich sag's einfach nur, weil du hast vorhin schon mal wunderbar gesagt, Divisionsduell, man sieht sich jedes Jahr 2-mal, man kennt sie in- und auswendig. Special Teams könnten da, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor sein. Egal, ob es dann der Kicker ist, beim Punten oder einfach beim Return Game, alles Mögliche. Das ist natürlich ganz gut, wenn du so einen Boswell auf deiner Seite hast, aus Steelers Sicht. Du kannst auch ein Spiel gewinnen, wenn er 6 Field Goals macht. Haben wir auch schon gesehen.
Ja, stimmt, ja.
Mich würde es auch nicht wundern, wenn irgendwelche riesige Returns mit dabei sind, um sich in eine super Feldposition zu bringen, wo dann auch Rodgers Pass über, weiß nicht, 3-mal 5 Yards ausreicht.
Das wäre schon viel.
Weil sie schon in der Red Zone loslegen dürfen. Also bin ich sehr, sehr gespannt, ob die Special Teams da eine Rolle spielen.
Ja, kann durchaus so sein. Und das Wetter dürfen wir auch nicht vergessen.
Und das Wetter natürlich, genau.
Nee, das ist ja ganz klar.
Und apropos, ist eigentlich die perfekte Überleitung,
ja,
oder?
Ja, perfekt. Apropos gesagt. Apropos Wetter, es wird in Buffalo gespielt, Freunde. Die Cincinnati Bengals aus der AFC North sind zu Gast in Buffalo. Und auch da habe ich mir zum Einleitenden aufgeschrieben, nach Next-Gen-Stats haben die Cincinnati Bengals eine 2%ige Chance, noch die AFC North zu gewinnen und damit die Playoffs zu schaffen. Unter 1% aktuell Chance, die Playoffs als Wildcard-Team zu schaffen. Das ist so berechnet, aber
unter 1% als Wildcard-Team oder als Divisionsleader.
Nee, und als Wildcard-Team, laut Next Gen Stats. Ich konnte es auch nicht glauben, weil ich habe ja auch, wir haben ja auch schon privat drüber gesprochen, die Chance besteht, wenn sie halt alles gewinnen. Aber ich glaube, da muss halt sehr, sehr viel passieren. Und das ist dann, worum dann hier so eine 1% Chance zustande kommt. Ich habe irgendwie so mit 6 gerechnet, aber da muss ja wirklich viel passieren. Und deswegen ist das aktuell so. Aber wie geht doch der Spruch, so you tell me there's a chance? Oder irgendwie so?
Ja, wenn sie Chance hat. Wenn sie ein Team, eine Franchise kann, Ausgangssituationen zu verkacken, wo man noch der Meinung ist, da geht was, sind es die Bengals. Aber mich beschleicht immer mehr so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, die können auch Divisionssieger werden. Obwohl sie einen negativen Rekord haben, obwohl sie dann 2 Siege hinter den Ravens und den Steelers sind, die sind beide 6-6, die Bengals sind 4-8. Aber ich habe ein bisschen mit dem, wie heißt der, Playoff Calculator von ESPN gespielt. Und es ist bei mir, bin aber jetzt kein Mathematikprofessor, ist die Chance über 1%.
Ich gucke jetzt mal eben gerade nach, während
weil du das ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die in die Wildcard kommen wollen. Ich glaube, dass da tatsächlich dann, so wie ich die Spiele sehe, eigentlich nur der Divisionssieger
die
richtige Playoff-Chance hat.
Genau, Divisionssieger sind 2% laut Next-Gen-Stats und Wildcard-Team unter 1%. Okay. Also die höhere Chance ist über den
Divisionssieger. Ja, so gesehen macht es wieder Sinn. Deswegen bin ich kein Mathematik-Pro.
Und es ist tatsächlich auch laut NFL ganz offiziell so. Es gibt ja mehrere, habe ich ja schon mal erklärt. Und bei der NFL ist auch so 2% Chance auf Playoffs. Wenn man gewinnt, 4%. Das ist ja dann schon mal verdoppelt, die Chance. Also alles ist möglich.
Also ist immer noch nicht komplett wahrscheinlich, also jetzt ohne Zahlen, sondern einfach nur vom gesunden Menschenverstand. Und trotzdem möchte ich es in der verrückten Division dieses Jahr nicht ausschließen. Ich muss dazugeben, ich hatte das Spiel Thanksgiving nicht live gesehen, habe dann nur das Ergebnis gesehen und sehe da auf einmal ein doch sehr komfortables und für mich doch nicht erwartetes Endergebnis mit 32-14. Dachte schon, hoppala, kaum ist Joe Burrow wieder da. Funktioniert diese Offense, jetzt kommt dann hoffentlich T. Higgins wieder zurück.
Ja.
Wissen wir heute, stand heute Mittwochabend noch nicht. Der ist Concussion-Protokoll, das ist auch immer schwer zu prognostizieren. Aber ich dachte schon, meine Güte, war diese Offense da bestimmt gut. Dann habe ich es mir real-life angeschaut und dachte mir, war es eigentlich gar nicht. Wie kommen die auf 32 Punkte?
Ja.
So hast du eine Antwort dafür? So ganz kann ich es mir nicht erklären, weil sie auch nicht effizient war. Die hatten zwar 8 erfolgreiche Third Downs umgesetzt, aber die hatten auch 19 Versuche, trotzdem immer noch gut, aber in der Red Zone waren sie zum Beispiel 1 von 6. Also effizient war es jetzt nicht, diese Offense der Bengals.
Also ich sag mal so, je öfter ich meiner 1,5-jährigen Tochter zeige, wie man einen Deckel aufmacht, je öfter kriegt sie es auch hin. Und das ist, glaube ich, bei Cincinnati genau auch der Fall gewesen. Je öfter ich eine Chance habe auf einen First Down oder auf einen Play mit der Offense, irgendwann funktioniert es, weil die Offense ist ja individuell nicht schlecht besetzt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Es war nicht schön, es war nicht effizient, wie du richtigerweise sagst. Aber
gilt das auch für Third Downs? Weil es geht um Third Downs.
Ja,
oder ist da das Beispiel mit dem Glas?
Kommt immer drauf an, wie groß der Deckel ist. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich, du hast vorhin auch mal das Wort Spielglück gesagt und auch Feldposition ist da so mit entscheidend gewesen. Und ich glaube, je öfter sie es versucht haben, desto besser funktionierte es. Aber da bin ich bei dir, weil ich dachte auch erst im Moment, ja, mega geil, aber das war am Ende des Tages, ich meine, wenn du so eine Spiele gewinnst, ne? Und so Punkt, kommt man vielleicht noch in die Playoffs, who knows?
Ja, aber du hast halt, also was ich schon gedacht habe, Joe Burrow hat einfach eine Aura, die ist nicht von dieser Welt.
Ja.
Und das hatten sie schon zeigen können, oder er hat es zeigen können. Der hat ja bisher auch zweimal gegen die Bills gespielt, 2 Siege, wenig überraschend, einmal Divisional Round 2021, waren es 242 Yards, 2 Touchdown-Pässe, keine Interception, nur einmal gesackt, übrigens dann beim letzten Duell auch, Regular Season 2023, was waren es da, 348 Yards, 2 Touchdown-Pässe, keine Interception, einmal gesackt. Also eigentlich zweimal wirklich brutal gut gespielt. Und warum sollten, wenn wir schon bei blöden Sprüngen sind, alle Dinge nicht 3 sein? Ich finde, er gibt ihnen einfach eine andere Möglichkeit in der Offense und du merkst einfach, du bist nicht mehr komplett von Flacco Richtung Chase abhängig, sondern du hast einfach Burrow, die ja nicht immer flashy daherkommt, aber es ist irgendwie, der Typ hat eine Aura, die ist echt schwer zu matchen.
Ja, total. Also Jamar Chase hatte in 2 von den 3 Spielen mit Joe Burrow über 100 Receiving Yards. Diese Connection ist auch nicht wegzudiskutieren. Diese Aura ist nicht wegzudiskutieren. Und dass Joe Flacco in einigen Momenten den Ball trotzdem sehr, sehr gut bewegt hat. Ich sag auch nur da
absolut,
auf
Jamar
Chase mit diesem Reception-Record, ja, den er da
hat. Vor allem in Richtung Chase.
Genau, richtig. Aber da sind wir auch bei dem Matchup, was ich am entscheidendsten finde, weil, in Klammern gesetzt, wegen T. Higgins, du hast es angesprochen, wo man es noch nicht weiß, wird dieses Matchup, was ich jetzt gleich sage, wenn T. Higgins nicht mit dabei ist, schwingt es noch mehr Richtung Buffalo aus. Wenn T. Higgins dabei ist, ist es so ein 50-50-Ding, weil Positionsgruppe Wide Receiver gegen Defensive Backs Buffalo Bills, Ja'Marr Chase gegen Christian Benford, der Cornerback von den Buffalo Bills. Christian Benford hat in 5 der letzten 6 Spiele immer gegen den Nummer 1 Wide Receiver des jeweiligen Gegners gespielt. Da war jemand wie Drake London dabei, Smith and Jigba, glaube ich, auch. Und er hat sehr, sehr wenig zugelassen, sogar eine Interception. Ein sehr geringes Passer-Rating zugelassen, 35,1. Nur 79 Receiving Yards bei 7 Receptions, aber über doppelt so viel Targets tatsächlich. Und das ist für mich ein Matchup, wenn Ja'Marr Chase mit Joe Burrow diese Connection funktioniert. Christian Benford wird gegen ihn am häufigsten aufgestellt sein, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, vor allem, wenn Higgins eben nicht da ist, dann genau, ist er noch eben leicht in Anführungszeichen. Richtig. Ist zwar immer noch ein guter Spieler, aber es ist klarer vom Matchup her.
Genau, richtig. Und das ist das, was ich meine. Wenn Higgins nicht mit dabei ist, geht's noch mehr Richtung Christian Benford. Wenn Higgins dabei ist, muss man mal gucken. Aber die Buffalo Bills Defense generell ja gegen den Pass sehr, sehr gut rein von der Statistik her. In den letzten 4 Spielen auch weniger als 175 Passing Yards zugelassen. In den letzten 5 von 6 sogar. Und das ist für mich dieses Matchup. Wie Joe Burrow mit Ja'Marr Chase funktioniert, wissen wir. Aber wie gut sieht's wirklich aus nach den Eindrücken? Und es war perfekt, dass du das am Eingang gesagt hast. Nach den Eindrücken von der vergangenen Spielwoche.
Ja. Ne, freue ich mich tatsächlich drauf. Ich hoffe wirklich, dass die Higgins dabei ist, weil es einfach dieses Duell, dieses Spiel nochmal aufwerten würde. Ja. Weil schon zwei, also wir haben Burrow gegen Allen. Eigentlich muss man gar nicht viel mehr sagen und kann sagen, geiles Spiel.
Absolut, ja.
Trotzdem vielleicht, wenn wir auf die andere Seite mal schauen.
Ja.
Das hatte ich gerade vorhin schon mal bei den Ravens. Gilt für mich auch bei den Bills. Stichwort Turnover. Mhm. Haben ihnen zuletzt durchaus auch mal das Genick gebrochen. In den letzten 4 Spielen waren es immer mindestens 2 Turnover, waren insgesamt 11. 6 Interceptions und auch da 5 Fumbles lost. Jetzt muss man sagen, die Bengals sind bei Takeaways nicht überragend, aber haben immerhin schon mal 10 Interceptions abgefangen und das muss man schon sagen, Josh Allen macht im Moment schon mehr Fehler. Das muss jetzt gar nicht immer seine Schuld sein, das kann an den fehlenden Optionen im Passing respektive Receiving Game sein. Trotzdem, was halt Fakt ist, diese Takeaways bzw. diese Turnovers sind da. Und Cincy hat es jetzt gegen Lamar Jackson, der ist angeschlagen, ja, weiß ich schon, aber gezeigt, dass man den auch einbremsen kann. Okay, Josh Allen wird laufen können, der wird normal laufen können. Trotzdem, und ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen werde, ich finde, dass die Bengals Defense sich zuletzt echt verbessert gezeigt hat und muss selber dabei lachen.
Ja, aber ja, das trifft absolut zu und vor allen Dingen, wenn man auch das auf dieses Matchup bezieht. Josh Allen sah in 50% der vergangenen Spielwoche gar nicht gut aus mit seiner Offense. Ja, auch das kann man wieder das Wetter und den Wind in Pittsburgh hernehmen.
Wird er in Buffalo nicht besser sein?
Genau, erstens das, aber gut, das wäre ja eigentlich gewohnt, könnte man jetzt meinen.
Gut, aber wenn es in Buffalo schlecht ist und in Pittsburgh schlecht ist, sollte eigentlich das Wetter nicht dein, wenn ich aus Miami komme, ich meine, ob es dann Buffalo, Pittsburgh, Minneapolis oder Green Bay, sollte eigentlich wurscht sein.
Ja, natürlich, aber also das ist für mich auch etwas, wir haben es schon mal drüber gesprochen, als Josh Allen in so ein paar alten Dinge zurückgefallen ist mit diesen Turnovern, eine Interception in 4 Spielen in Folge und so. Bin ich beide, dass da die Bengals Defense sehr, sehr viel besser aussieht, muss aber sagen, ich glaube, Josh Allen ist gar nicht das Entscheidende, sondern die Lauf-Defense und das ist eigentlich bei beiden ja so das Thema. Beide Lauf-Defense sind halt einfach irre schwach. Das ist Fakt und James Cook, und da bin ich bei dem Punkt, hat letzte Woche als einziger eigentlich komplett konstant funktioniert. Sie laufen 49,5% der Plays sind Laufspielzüge bei den Buffalo Bills. Das sind die zweitmeisten in dieser Saison der National Football League, sogar die meisten in der Josh Allen-Ära, seitdem der bei den Bills ist. Die Bengals erlauben die zweitmeisten Rushing Yards pro Spiel, erlauben die viertmeisten Yards pro Carry, 5,1. Mhm. Also Cook, so wie der letzte Woche aufgedribbelt ist mit 32 Carries, das ist irre viel übrigens, und wir haben es ja, glaube ich, auch thematisiert, den Steelers die meisten Rushing Yards im eigenen Stadion eingeschenkt. Das ist für mich ein Matchup, wo ich sage, da gefällt mir die Bengals Defense eben noch bei weitem überhaupt nicht. Ich bin bei deinem Punkt, dass sie da verbessert sind, dass sie da echt gut ausschauen, auch mit deinem süffisanten Lächeln, da hast du absolut recht. Aber gegen den Lauf war das in vielerlei Hinsicht echt nicht gut und da ist die größte Gefahr, wenn sie Josh Allen eingedämmt bekommen, so wie die Steelers es ja irgendwie auch hinbekommen haben, plus Wettergott, wenn du so willst. Dann hat James Cook abgeliefert und wieder abgeliefert hat. Und das wird dann für die Bengals, glaube ich, schwer zu verteidigen sein, wenn du beides eindämmen musst und James Cook dann wieder 30, 32, 33 Mal läuft.
Man muss auch sagen, bei den Bengals, die Stichprobe ist noch nicht so groß. Jetzt haben sie zum Beispiel Henry bei 60 Yards gehalten, bei 10 Carries gibt es ja trotzdem einen Average von 6,0, aber mit den 16 Yards von Derrick Henry würde ich als Gegner leben können.
Ja.
Lamar Jackson, wie gesagt, ist nicht ganz so fit, da könnte ich mir bei Josh Allen schon ein bisschen mehr vorstellen, dass da was bei rumkommt. Nur ich nehme jetzt einfach mal diesen positiven Fakt, als Defense in Gänze hatten sie einfach ihr klar bestes Spiel Ravens, ja, so ist richtig. Ich verwechsel die ganze Zeit schon Ravens und Bills, schon in der Vorbereitung auf diese Ausgabe heute. So einen guten Total EPA-Wert hatten sie zuletzt 2020 mal, als sie gegen die Steelers gewonnen haben. Ansonsten mal näher dran, mal weniger nah dran, mal ganz weit weg. Dementsprechend glaube ich, dass es so weitergeht bei Cincinnati. Ein ganz klares Nein. Mhm. Aber es ist mal ein positiver Effekt, dass du aus der Range der schlechtesten Defensive, und da sind die Cowboys ja auch gewesen, so zumindest dich mal in Richtung Mittelfeld orientiert hast, zumindest für ein paar Spiele da wirklich auch festgesetzt hast. Ich bin aber auch bei dir mit James Cook, mit Josh Allen, der halt nicht wie Lamar Jackson angeschlagen ist, glaube ich schon, dass sie wahrscheinlich Wege finden, auf dem Boden Yards zu machen, Punkte zu machen, dass wir dann eigentlich sagen, die Bengals müssen durch die Luft schaffen, die Bills auf dem Boden, und dann schauen wir einfach, wer mehr rausholt am Ende des Tages.
Ja. Genauso wird's laufen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Hast du noch was zu diesem Matchup oder zu diesem Spiel? Ich würde nämlich ganz kurz, bevor wir zum nächsten gehen, ein Update geben, was vor ein paar Minuten kam. Amon-Ra St. Brown tatsächlich offiziell questionable gelistet. Heißt, wie wir es vorhin vermutet haben, er wird Game-Time-Decision werden.
Das lässt aber die Tür schon noch offen, weil eigentlich, heute Mittwochabend, interessant. Also wäre fürs Spiel natürlich super, wenn er dabei wäre. Ich darf es kommentieren, ich wäre froh, wenn er dabei wäre.
Sehr geil, viel Spaß dabei. Khalif Raymond und Brock Wright fallen wieder aus, kann ich dir an der Stelle schon mal sagen.
Das kann ich eher verschmerzen.
Ja, okay.
jetzt sehe ich es ja auch gerade. Ja. Kirby Joseph auch out.
Out, dann ja.
Jetzt, oder ja. Okay. Mhm. Mhm, ja. Alles klar.
Weißt du Bescheid, kannst du dich
kurzes Abschweifen
vorbereiten. Ja, wir sind ja eigentlich in der richtigen Division.
Stimmt.
Deswegen
läuft's aber auch mit den Übergängen.
Brutal gut. Deswegen machen wir genau damit weiter. Das nächste Divisionsduell, die Chicago Bears gegen die Green Bay Packers. Die Chicago Bears als, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht lache, als Nummer 1 Seed der NFC, 9 der letzten 10 Spiele gewonnen. Für mich gibt's kein Matchup. Die Bears gewinnen eh. Nein, Spaß beiseite. Wir haben sie vor 2 Wochen, Christoph, glaube ich, mal näher thematisiert, oder 3 mittlerweile schon.
Ist, glaube ich, schon 3 Wochen her, oder?
3 Wochen her, ja. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Das hat auch, Bears ist, glaube ich, auch mit dem Titel, findet ihr auf jeden Fall. Und das auch zu Recht. Und jetzt bin ich aber gespannt, wie sie gegen diese Green Bay Packers auftrippeln, die ich, und damit spiele ich den Ball zu dir, wenn wir übers Matchup Green Bay Packers Offense gehen, immer noch nicht so richtig greifen kann. Also ich würde gerne mit Offense Packers gegen Defense Bears anfangen, weil ganz einfach, die Chicago Bears die meisten Takeaways haben und die Green Bay Packers die wenigsten Giveaways. Ich aber rein vom Zugucken das Gefühl habe, dass die Packers immer noch so unkonstant sind, dass die Bears da richtig Chancen haben.
Also wenn die Packers Offense so spielt wie an Thanksgiving, ich meine, du hast es kommentiert gegen die Lions, dann sprechen wir von einer der besten Mannschaften der Liga.
Ja.
Und damit gehe ich weiter zum nächsten Thema. Nein, Spaß beiseite. Es war ein unfassbar sauberes Spiel von Jordan Love. Ich finde immer noch, dass 1-2 Bälle dabei waren, so lala, aber das gehört dazu bei einem Quarterback, vor allem wenn du ja nicht gegen Fallobst spielst. Und da zählen die Lions dazu, da zählen die Chicago Bears Ballhawks dazu. Das mussten jetzt auch die Eagles am Black Friday, da war es tatsächlich aus Eagles Sicht ein Black Friday, leidlich erfahren, wie gut diese Ballhawks sein können, wie geil die auf Bälle sind, abzufangen. Also es war schon, ist schon auch toll insgesamt, was Chicago macht. Ich behaupte aber, wenn Jordan Love, wenn diese Offense der Packers so ein sauberes Spiel spielt, wird es für jede Mannschaft schwer. Mhm. Also er hatte laut PFF auch kein Turnover-worthy Play zum 4. Mal in dieser Saison. Und wenn er eine clean Pocket hatte, Jordan Love, das war bei 58% der Fall, hatte er 4 Incompletions nur, knapp über 200 Yards, 11,2 Yards per Attempt und alle 4 Touchdown-Pässe bei keiner Interception.
Ja.
Und ich könnte mir gut vorstellen, weil die Line der Bears ist jetzt nicht die absolute High-Quality-Line, dass er nicht so viel Druck hat, dass er sagt, ey, ich kann noch mal ein bisschen aus der Clean Pocket agieren und dann kann es echt böse werden, trotz Ballhawks auf der anderen Seite, weil das war so sauber, so gut von den Packers. Klar, will ich auch das jetzt noch mal sehen, ein zweites Mal, am besten in Folge, aber da war die Base schon wieder, das war schon stark, ganz einfach.
Ja, absolut. Also die Chance, das habe ich mir auch aufgeschrieben, für die Green Bay Offense ist ganz einfach Konstanz und die Entscheidungen von Love oder die richtigen Entscheidungen von Love im im Passing Game, weil wir haben eine Ballhawker Defense, du hast sie am Black Friday auch kommentiert, hast es gerade beschrieben, aber die Chicago Bears erlauben 6,1 Yards pro Play, das ist der drittschlechteste Wert. 359 Total Yards pro Spiel, da sind sie Platz 27 und 133,8 Rushing Yards pro Spiel, das ist der viertschlechteste Wert. Sie erlauben die drittmeisten Passing-Touchdowns und da könnte man noch ein paar Sachen weitermachen.
Auch ja, die Defense ist per se einfach nicht gut.
Genau, ja, auch bei tiefen Bällen sind sie sehr, sehr anfällig, aber sie haben halt, und das ist ähnlich wie bei den Steelers irgendwie, diese Takeaways auf ihrer Seite. Und die einzige Chance, die ich da sehe, ist für die Bears in diesem Matchup mit der Defense gegen die Packers-Offense, wenn die Offense der Packers so spielt, wie du es gerade skizziert hast und die richtigen Entscheidungen eben trifft, dann müssen sie den Druck mit ihrer Line erhöhen und das sehe ich aktuell aber nicht so richtig. Denn wenn Love nicht gepressured wird, ist er einfach sensationell oder kann sensationell sein.
Genau.
Und, ja. Das ist der Schlüssel für die Chicago Bears, Druck auf Jordan Love hinzubekommen.
Ich schaue mal gerade, der aktuelle Injury Report von Bears, der ist vor 5 Minuten raus, weil natürlich auch nicht ganz unwichtig ist, wie das auf der Linebacker-Position ausschaut, weil das muss man zur Verteidigung der Bears schon sagen, da sind sie gerupft wie keine andere Mannschaft, eigentlich die 4 Top Linebacker raus. Jetzt ist die Frage, ich schaue es jetzt mal ganz schnell live nach. Ruben Hypolite, mein Lieblingsname, did not practice. TJ Edwards, limited practice und Noah Sewell, full practice. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass vielleicht zumindest einer oder zwei sogar zurück sind. Das würde das natürlich schon nochmal ins Positive stimmt, verändern, ja. Weil halt, wenn da eine komplette Linebacker-Unit fehlt, ja, ist es halt auch wirklich schwierig.
Ja.
Und trotzdem haben sie ihre Spiele gewonnen. Also, das ist jetzt jammern auf hohem Niveau, weil die Siege waren ja da. Trotzdem, wenn deine 4 besten Linebacker ausfallen, ja, dass das nicht ganz optimal ist für deine Defensive, ist, glaube ich, schon auch klar.
Ja, ja. Gehen wir auf die andere Seite des Balles oder umgekehrt sozusagen, und da bin ich ganz ehrlich, da habe ich mich schwer getan, sozusagen, was ist denn das wichtigste Matchup, weil ich die Bears Offense, das, was sie letzte Woche gezeigt haben, du hast das Spiel kommentiert, gegen die Eagles, nicht greifen kann. Irgendwie war das ein völlig überraschend starkes Laufspiel, ja, von den Herren Swift und Monangai. Unfassbar. Aber sie haben es ja schon ein paar Mal gezeigt. 2 der 3 Spiele in dieser NFL-Saison, wo die meisten Rushing Yards auf die Uhr gepackt wurden, da waren die Chicago Bears mit beteiligt. Die haben 281 Rushing Yards gegen die Eagles gezeigt. 281. Das ist total crazy.
Drittbester Wert dieses Jahr in der NFL oder dritthöchster Wert.
Ja. Dazu haben sie halt auch eben die meisten Big Play Läufe über 10 oder mehr Yards oder zum Beispiel Explosive Runs. Aber irgendwie traue ich dem Ganzen nicht, obwohl sie das schon mehrfach gezeigt haben. Und jetzt treffen sie auf eine Packers Defense, die, sage ich mal, Top 10 ist gegen den Lauf. Die ist jetzt nicht das, die ist jetzt nicht Elite, aber auch nicht schlecht, sondern wirklich Top 10. Eigentlich eine sehr, sehr gute Lauf-Defense. Ich habe mir dieses Matchup ausgesucht, weil ich dachte, wenn sie das gegen die Eagles so zeigen können, ja, dann wird's gegen die Packers, wenn sie das schaffen, tatsächlich ein enges Spiel, ein enges Höschen. Aber ich traue diesem Laufspiel nicht. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast jetzt im Rückspiegel noch gegen die Eagles. Oder ob du ein ganz anderes Matchup hast für Bears Offense gegen Packers Defense.
Ich meine, die hatten das ja immer mal auch schon im Tank. Jetzt nicht so ein Spiel, aber immer mal so ein Spiel im Tank. Monangai, genau. Die letzten Wochen jetzt echt ein ganz wichtiger Faktor da an der Seite von Swift. Das macht es natürlich noch mal gefährlicher, so ein Power-Dude da noch dazu zu haben. Und es stimmt schon, die Packers Defense ist per se gut, aber gegen Lauf jetzt nicht überragend. Jetzt allein gegen die Lions letzte Woche, da haben sie 119 Rushing Yards zugelassen, 5 Explosive Runs, das war der höchste Wert, den sie zugelassen haben, und 2,12 Yards before Contact per Attempt, das war auch der höchste Wert, den sie zugelassen haben. Und wenn wir jetzt dran denken, dass die Bears aus so einem ja fast Rekordspiel kommen, da waren es zum Beispiel 2,88 Yards before Contact per Attempt, das ist ihr drittbester Wert, oder ist der drittbeste Wert in dieser Saison. Also von da, die haben schon gezeigt, dass sie es können, und exakt wie du es gesagt hast, mit wenn es gegen die Eagles geht, kann es gegen die Packers ja auch funktionieren. Und ehrlich gesagt, ich glaube, es muss funktionieren, weil Caleb Williams, ich habe jetzt ein paar so Sachen gelesen, dass er wieder verdammt fest unter den Bus gedrückt wird oder reingeschmissen wird. Es war jetzt kein wirklich gutes Spiel. Es ist weiter Work in Progress. Man muss sich langsam daran gewöhnen, dass er einfach keine Completion Percentage über 60% hinbekommt. Ja. In 8 von 12 Spielen unter 60%. Das ist halt auch einfach nicht gut. Nur irgendwie ist die Offense ja trotzdem funktional. Und ich glaube, Ben Johnson weiß schon auch, dass das Passing Game noch alles andere als gut ist. Mhm. Aber Caleb Williams hat schon immer Flashes gehabt, wo er ganz gute Sachen macht. Trotzdem muss das Laufspiel funktionieren. Wenn die Option wegfällt, dann wird's echt verdammt schwer. Und mein Schlüsselduell ist Left Tackle Ozzie Trapillo, der mir richtig gut gefällt, gegen Micah Parsons aber eben.
Mhm.
Und das wird für diesen Rookie Left Tackle, der jetzt quasi als Dritter diese Position spielt, vielleicht aber bisher als Bester, echt ein hartes Matchup.
Ja,
und wenn Caleb dann Druck bekommt von Micah Parsons, Ja. Na, schauen wir mal.
Vor allen Dingen muss man ja dann auch den Left Guard mit reinnehmen, weil Micah Parsons ja am häufigsten noch gedoppelt wird, ne? Oder vielleicht ein Tight End, der dann noch mit dabei ist.
Ja, genau. Also Austin Chapillo wird es nicht alleine regeln können, genau.
Schon auch, aber bin ich gespannt, wie weit Ben Johnson da vielleicht was anpasst in der Formation mit einem Jumbo-Package, noch ein weiterer O-Liner in gewissen Short-Yardage-Momenten oder ein Block in der Thailand, der damit dazukommt. Weil das ist schon etwas, was sie natürlich versuchen müssen, den da wegzuhalten.
Ja, oder halt den Ball aus Caleb Williams Händen raushalten und genau. Dann müssen halt Monongai und Swift laufen wie gegen die Eagles. Das ist natürlich so der andere Drive da in der Nummer.
Ja, absolut richtig. Also da darf man aber auch gespannt sein, weil die Bears, wie gesagt, das auch sehr, sehr gut gemacht haben. Man merkt, dass Ben Johnson Caleb Williams grundsätzlich aber auch vertraut, ihn auch dementsprechend so einsetzt. Bin ich gespannt, wie Green Bay ihm dann da auf die Füße steigen will. Ein Spiel haben wir noch in der AFC.
Ganz kurz, es ist ja, haben wir das angesprochen, echt auch Platz 1 NFC North ist da.
Stimmt, ja.
Im Spiel quasi, der das gewinnt. Die haben zwar nochmal ein Matchup in Woche 16, glaube ich. Ich glaube, Woche 16 ist es.
Ja.
Aber trotzdem für Green Bay, gerade als ein Heimspiel ist, fast noch ein bisschen wichtiger. 211. Duell zwischen diesen beiden Franchises. Kein Duell gibt's häufiger in der NFL. Und mein Gefühl ist für die Packers noch wichtiger als wie die Bears. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber für mich für die Packers daheim, weil wenn du es verlierst, ja, du hast nochmal das eine Spiel für den Tiebreaker. Ich weiß gar nicht, wie das Restprogramm von den Bears ist, ehrlich gesagt. Das
wollte ich jetzt gerade sagen.
Aber ich schaue jetzt auch mal schnell. Klar, die müssen gegen die Lions nochmal spielen. Das ist, glaube ich, Woche 18.
Hast du es schon? Okay.
Okay, die spielen jetzt also in Green Bay gegen Cleveland. Das muss natürlich ein Sieg sein. Gegen die Packers dann daheim. Woche 16, genau. Oh, in San Francisco und dann gegen die Lions. Vielleicht ziehe ich es doch wieder zurück. Ist für beide ein wichtiges Spiel.
Ja,
also so oder so ein wichtiges Spiel, aber must win war mein Gefühl eher so für die Packers, weil es ein Heimspiel ist, aber mit dem Restschedule von den Bears,
bin ich dann auch eher da, aber ja, so oder so, jedes Spiel ist jetzt irgendwie wichtig und deswegen machen wir diese Folge auch, das könnt auch gerne auch nochmal letzte Woche reinhören, da haben wir ein bisschen geguckt, welche Teams können noch in die Playoffs kommen, welche könnten rausfliegen, natürlich ist jetzt eine Woche 13 mit Spielen passiert, aber da ist tatsächlich einiges so ein bisschen geht in die Richtung, anderes auch gar nicht. Deswegen, wir sind in sehr, sehr spannenden Zeiten, auch eben für unser letztes Matchup, Spiel Nummer 6, was wir uns anschauen wollten in der AFC, die Houston Texans bei den Kansas City Chiefs. Und wenn wir da bei der Wichtigkeit sind, Christoph,
dann Sunday Night Football, ganz wichtig, da müsst ihr wach bleiben. Sonntag unbedingt. Auf Montag 2:20, Sunday Night Football.
Das wird sehr, sehr interessant, denn wenn wir über die Wichtigkeit sprechen, das ist verdammt wichtig für die Chiefs. Die Chiefs sind aktuell in dem Direktvergleich hinter den Chargers, den Jacksonville Jaguars und den Buffalo Bills, allerdings vor den Colts und den Baltimore Ravens, also nur im Direktvergleich jetzt vom Rekord weg. Deswegen ist
die Prozentzahlen?
Nee.
Aber okay.
Jetzt habe ich mich tatsächlich verschluckt von dem. Habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber ich suche sie gerne und gebe dir das Wort mit deinem ersten Matchup. Wollte nur sagen, das ist verdammt wichtig für die Chiefs, weil sie halt eben Direktvergleiche in der AFC generell gewinnen sollten.
Naja.
Und das ist dann eben gegen die Texans durchaus auch gegeben, unter Umständen am Ende der Saison.
Vor allem, du hast ja schon ein paar aufgezählt, wo du blöderweise abgegeben hast, wie die Jaguars. Das war dann, glaube ich, damals Monday Night Football. Ja, erstmal vielleicht, was wichtig ist, bevor wir aus dem Matchup schauen. Die O-Line von den Chiefs ist zum blödsten Zeitpunkt brutal angeschlagen.
Ja.
Josh Simmons, da hast du mir schon gesagt, der wurde jetzt ganz aktuell auf IR gesetzt mit einer Handgelenksverletzung. Der musste ja gegen die Cowboys runter. Vanya Morris kam dann rein, mehr schlecht als recht, aber das war jetzt nicht so überraschend.
Ist sogar übrigens operiert worden. Muss man gucken, ob der dann das Jahr überhaupt nochmal
auftribbelt. War ja eh schon raus, Josh Simmons mit privaten Problemen, so genau wissen wir nicht, persönlichen Problemen, das hat uns nichts anzugehen. Sie sind es einerseits gewohnt, aber Josh Simmons war schon ein starker Rookie, Left Tackle. Trey Smith, der Right Guard, der wurde ja gegen Dallas von Mike Caliendo, Klammer auf nicht, Klammer zu, ersetzt, weil er zwar gespielt, aber auch das war kein gleichwertiger Ersatz. Und Javon Taylor, der Right Tackle, mit einem Ellenbogen musste er gegen die Cowboys auch runter. Jalen Moore dann übernommen. Ehrlich gesagt würde ich sagen, das ist eigentlich sogar der bessere Ersatz. Der war aber auch schwach, weil der hat 6 Pressures zugelassen. Trotzdem würde ich jetzt mal sagen, Jalen Moore ist eigentlich fast ein Luxusproblem, den von der Bank bringen zu können. Der wurde, glaube ich, eigentlich verpflichtet, um Left-Tackle-Starter zu sein oder zumindest ein Right-Tackle-Starter zu sein, wie auch immer. Wenn er vielleicht von Beginn an spielen müsste, mit ein bisschen mehr Qualität, als dann ins kalte Wasser reingeschmissen zu werden. Trotzdem insgesamt, die O-Line stand heute brutal angeschlagen. Vor allem, weil der Left-Tackle-Spot ja neu besetzt werden wird.
Und das ist dann eigentlich das offensichtlichste Matchup. Wir haben die Prozentsatz, die Chiefs haben noch 35% Chance auf die Playoffs.
Okay.
Wenn sie gewinnen, sind es 49. Wenn sie verlieren, sind es 11.
Also aber wenn sie verlieren, sind sie raus, oder?
Ja, deswegen sage ich, das heißt eigentlich verlieren verboten. Wir haben natürlich, die Cowboys haben nur 6%, die Bengals haben 2%. Irgendwie haben wir da auch das Gefühl, so wie die aktuell spielen, da könnte vielleicht noch was gehen. Deswegen muss man bei den Chiefs und 11% schon das auch noch sagen. Das ist noch nicht vorbei. Aber 11% ist halt dann schon eine Wahrscheinlichkeit. Dann hast du wieder gegen den anderen AFC-Team dein Head-to-Head-Tiebreaker, wie es so schön heißt, verloren. Also das wird sehr, sehr wichtig für die Chiefs. Und da sind wir eigentlich genau das, was du eingangs gesagt hast. Dieses offensichtlichste Matchup ist die Offensive Line der Kansas City Chiefs, in welchen Personal Union oder Formation sie auch immer aufdribbeln werden gegen den Pass Rush der Houston Texans.
Und das kann nicht gut ausgehen.
Das kann aktuell nicht gut ausgehen. Die Texans sind Statistik in der Defense überragend, Scoring Defense, wenig Passer Rating zugelassen, Passing Yards pro Spiel sehr, sehr wenig. Also das ist, da kann man es glaube ich kurz machen. Sie haben 34 oder 35 Sacks auch in dieser Saison. Für Patrick Mahomes und diese Offensive Line wird's tricky, weil dass der den Ball gut verteilt, seine Skillplayer hat und so und da auch bessere Flashes hatte, haben wir gesehen, dass die Chiefs aktuell mit ihrer Offense oder seit ein paar Wochen nicht mehr die Chiefs sind über vier Quarter eines Spiels mit dieser Offense, die dann Gegner filetieren, haben wir auch gesehen. Wenn aber vom Fleck weg die Offensive Line banged up ist, wie es so schön heißt, gegen Will Anderson, Daniel Hunter und wie sie alle heißen. Also ich sehe aktuell mit diesen Personal-News tatsächlich Gefahr, dass sich die Chiefs schwer tun werden, 17 Punkte zu erzielen.
Ach, du machst es gleich in Punkten fest. Soweit war ich jetzt noch nicht.
Ja, was heißt in Punkten fest? Natürlich haben sie noch ein Laufspiel und so. Und das kommt eh immer anders, als man es predicted.
Haben sie ein Laufspiel? Fragezeichen.
Genau, das ist es nämlich. Aber ich habe so das Gefühl, ich meine, das weiß jetzt jeder, das wissen wir zwei Hanseln, dass das wichtigste Matchup ist. Das wissen die Chiefs, das wissen die Texans. Da wird man sich dann bei Andy Reid schon was einfallen lassen. Aber wenn Mahomes Druck bekommt und wenn er vor allen Dingen auch rausrollen muss, ohne dass er scrambelt, dann wird's schwierig. Und die größte Chance ist immer noch durch sein Scramblen. Ja, das hat aber auch ein bisschen nachgelassen, ehrlicherweise. Da sehe ich bei dem Matchup Chiefs Offense gegen Texans Defense ganz klar die Texans bevorteilt.
Ja, es hängt schon, also in dem Matchup eben mit der Ausgangssituation, was die O-Line anbelangt, und das ist jetzt auch nichts ganz Neues für Patrick Mahomes, aber es hängt schon extrem viel von ihm ab. Und ich bin es dann so angegangen, es wird ja viel aufs Quick Game ankommen, dass diese, also sie sind ja eine Mannschaft, die jetzt nicht übers Feld sprintet, sondern das sehr in Anführungszeichen methodisch angeht.
Ja,
lange. Und ich glaube, das wird jetzt noch methodischer sein. Die haben über 7 Plays pro Drive, das ist der Bestwert. Sie haben oder machen pro Drive im Schnitt 40 Yards, ist auch der Bestwert. Sie haben die zweitmeisten First Downs nach Dallas. Jetzt kommt aber das erste Aber. Houston lässt die wenigsten First Downs zu, weil die Defense einfach gut ist.
Ja.
Kansas City hat die neuntbeste Third Down Offense, ist auch okay. Jetzt kommt wieder ein Aber. Houston hat die drittbeste Third Down Defense. Also immer noch ein Ticken besser.
Ja.
Und da wird's echt schwierig. Dieses Quick Game muss super funktionieren über Rice, dann vielleicht noch mal Pacheco und Hunt. Irgendwas Kreatives vielleicht mit Xavier Worthy. Travis Kelce natürlich durch die Mitte und trotzdem, also die Drives müssen, glaube ich, methodisch gut, effizient sein und dann können vielleicht sogar 17 Punkte zum Sieg reichen, aber es wird echt eine brutale Aufgabe, das wird ein zähes, ich glaube gar nicht so ein attraktives Spiel vom Footballerischen her, das wird halt extrem spannend,
aber
ich glaube, die Chiefs werden die Uhr mehr als nur kontrollieren müssen,
ja,
das weil die Trenches absolut. Werden sie nicht kontrolliert bekommen mit der O-Line.
Absolut. Ich gehe davon aus, dass wir sehr, sehr viel durch die Mitte kurze, schnelle Releases auf Travis Kelce sehen
werden. Muss eigentlich fast sein.
Das werden alles wir sehr, sehr Quatsch. Viel sehen, mehr als sonst. Da gehe ich mal von aus, gegen diese Nummer 1 Scoring Defense der Houston Texans. Und ja, dann sind wir uns da, glaube ich, einig, was es da braucht. Und auf der anderen Seite habe ich mir nur aufgeschrieben, weil ich es noch nicht so greifen kann, wie es jetzt mit CJ Stroud weitergehen wird, nachdem er aus der Verletzung gekommen ist letzte Woche. Da kann ich noch nicht so richtig greifen. Das ist
nur ein Spiel.
Genau, hab mir halt aufgeschrieben, ich glaube, es braucht da auch das Passing-Game, vor allen Dingen gegen diese Chiefs-Defense, die gegen den Lauf ja dann auch immer einen ganz guten Job machen kann. Er braucht diese Stroud- und Dalton-Schultz-Connection mit Nico Collins für tiefe Dinger. Das ist jetzt eine sehr oberflächliche Aussage von mir. Ich bin da nicht in die Tiefe gegangen, weil ich da mit der aktuellen Form von CJ Stroud noch nichts anfangen kann.
Ja, kann, glaube ich, keiner.
Deswegen ist das schwierig und mir war es dann zu simpel zu sagen, Lauf-Offense muss dann funktionieren, um ihn zu unterstützen. Ich glaube, der muss relativ zügig wieder eine gute Connection finden mit Nico Collins, die er hatte, auch mit Dalton Schultz, die er hatte, gegen diese Kansas City Chiefs Defense, die natürlich, das haben wir im letzten Aufeinandertreffen gesehen, in der letztjährigen Playoffs, als die Texans dort zu Gast waren. Das war, glaube ich, als Tank Dell sich so verletzt hat, meine ich. Glaube ich, ja. Ich
war glaub, das es müsste Playoffs das, oder?
War das noch Regular Season?
Wie auch war immer. Das nicht sogar an Weihnachten? Das stimmt, war doch das genau an Weihnachten, oder? Das war doch das Christmas Game. War das nicht kann Texans gegen sein. Chiefs?
Ja, stimmt. Die waren ja in den Playoffs, haben die Texans ja gegen die Chargers gespielt in der ersten Runde. Und dann gegen Baltimore, glaube ich. Dann war es noch Regular Season sogar.
Wie das war, glaube ich, tatsächlich Weihnachten, oder?
Wenn kann sein,
ja. Ganz falsch im Kopf
habe. Ja, das war kurz vor Saisonende auf jeden Fall. Vielleicht habe ich es deshalb mit den Playoffs verwechselt. Aber was ich sagen wollte ist, im Arrowhead für die Houston Texans, und da haben wir gesehen, diese Defense, und die hat sich ja auch nicht großartig verändert, auch wenn sie es nicht mehr ganz so oft hinbekommen, oder sage ich mal, was heißt hinbekommen, nicht mehr ganz so krass dominant spielen. Ich glaube aber gegen CJ Stroud und die Offensive Line der Houston Texans wird da wieder sehr, sehr viel vollgepackte Boxes geben, gerade auch um das Laufspiel vielleicht einzudämmen, und deswegen habe ich mir das Matchup eben ausgesucht mit Stroud, Schultz und Collins.
Ja, Stroud ist halt, das ist genau wie du sagst, ich meine, ich habe es mir auch angeschaut und bin eigentlich raus und war nicht sonderlich begeistert, war jetzt aber auch nicht sonderlich enttäuscht, weil es ja ein Spiel war.
Nach, ja, eben, genau.
Was hat er verpasst? 4, 5 Spiele, glaube ich, waren es? 3, 4, 5?
4 müssten es gewesen sein.
Ich weiß es gar nicht. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall hat er ungefähr so einen Monat pausiert. Da kommst du nicht rein und spielst gleich so, wie du es vielleicht kannst. Ich finde, die O-Line per se ist, zweites Mal heute schon, dass ich überrascht bin, dass ich das sage, ist besser geworden. Mhm. Weiß ich, wie dein Eindruck da ist, aber ich finde, dass er das insgesamt ja so ein bisschen smoother hinbekommen, weiß nicht, ob man das so sagen darf.
Ja, ja,
die ist immer noch nicht gut, aber sie war halt vorher horrend schlecht. Jetzt ist sie halt auch so, bei wem hatten es vorhin? Bei der Bengals Defense. Da sie auch jetzt im Mittelfeld sind sie, glaube ich, nicht angekommen, aber zumindest so im höheren 20er Bereich. Also, nee, eigentlich muss ich sagen, im niedrigeren 20er Bereich. War um Position 20 bis 24 rum oder sowas. Das ist aber jetzt auch der Eindruck nur von ein paar Spielen. Den würde ich jetzt auch noch nicht allumfänglich für alles dann nehmen. Auf der anderen Seite glaube ich jetzt, dass Stroud gar nicht so viel Druck bekommen wird von den Chiefs, weil da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel kommt von dieser D-Line, die auch jetzt im Moment eher enttäuschend ist, nachdem wir zur Saison beginnen. Ja, genau, ich fand es noch eigentlich okay. Ich fand es zum Beispiel gegen Prescott, war das in Ordnung. Prescott war bei 41% seiner Dropbacks unter Druck. Das hat jetzt nicht so viel gebracht, weil Prescott trotzdem gute Zahlen abgeliefert hat, bis auf diese eine Interception, die aber halt auch mal passieren kann. So potent wie die Offense ist von den Cowboys, ja, ist es so. So potent ist die Offense der Texans definitiv nicht. Mhm. Stroud war jetzt gegen Pressure, gegen die Colts solide, muss man auch sagen. D-Line der Colts jetzt auch nicht das allerbeste der Liga. Was ich ein gutes Zeichen fand, war, dass so ein bisschen Trickery mit dabei war. Dieser End-Around-Touchdown von Collins, dass da vielleicht ein bisschen was gemacht wird, um Stroud auch ein bisschen zu helfen, nicht nur zu sagen, okay, Dropback, O-Line ist scheiße, mach mal was. Und so war es ja, ja ganz oft, wo wir gesagt haben, boah, da muss doch eigentlich ein Offensive-Coordinator gleich wieder entlassen, weil das kann's doch nicht sein. Stroud wurde zu Saisonbeginn ja viel kritisiert, da habe ich noch so ein bisschen Schutz genommen. Irgendwann dachte ich mir aber auch, nee, wahrscheinlich haben die Leute recht. Ja. Irgendwann war es mir auch ein bisschen zu wenig von ihm, aber er wurde auch so ein bisschen alleine gelassen. Deswegen jetzt eine etwas verbesserte O-Line. Durch die Umstellungen hat sich da ein bisschen was, glaube ich, leicht zum Positiven verändert. Dann CJ Stroud, der vielleicht besser in Form kommt. Nico Collins, der hoffentlich weiter gut eingesetzt wird. Dalton Schultz von mir aus dann auch als Option. Plus eben die Defense, die eh top ist, reicht eine mittelmäßige Offense. Und da kannst du auch die Chiefs schlagen.
Ja, das hast du perfekt zusammengefasst. So wie es aktuell in der Form der beiden Teams und auch mit den Personal-News aussieht, ist das definitiv ein realistisches Szenario, was da bei Texans gegen Chiefs passieren könnte. Die sollten die Chiefs gewinnen, beide genau die gleiche Prozentsatz an Playoff-Chancen noch haben, nämlich 49. Also das ist wirklich, da rücken sie dann eng zusammen. Das ist verdammt wichtig in der AFC.
Weiß nicht, wie es dir aber geht. Ich finde das Matchup, was ich am schwersten von allen, die wir jetzt besprochen haben, habe ich am wenigsten Gefühl, weil es ja immer noch die Chiefs sind. Eigentlich sagt mir mein Kopf Houston Texans durch die Defensive und dem Glauben an eine zumindest mal mittelmäßige, funktionale Offense.
Mhm.
Und bei den Chiefs jetzt mit einer angeschlagenen O-Line etc. etc. Und trotzdem sind es irgendwie die Chiefs und mein Kopf will es noch nicht ganz. Mein Bauch ist noch stärker als der Kopf.
Da bin ich diese Woche auch eher bei dir, weil ich diese Texans Offense nicht greifen kann. Das ist mein Problem. Denn, erinnere dich, letzte Woche habe ich gesagt, die Dallas Cowboys gewinnen gegen die Chiefs. Oh, endlich hatte ich mal was Richtiges. Warum habe ich das am Anfang nicht gesagt? Endlich habe ich mal was richtig getippt. Warum? Weil die Cowboys Offense überragend ist. Wir haben es ja vorhin skizziert. Und weil die Defense sich klar verbessert hat. Natürlich nicht auf Texans Niveau aktuell, aber klar verbessert. Und bei den Texans ist die Defense überragend. Hast du vor der Saison auch so prognostiziert. Hut ab. Aber die Offense ist nicht
greifbar. Aber auch kein Hot Take.
Genau, aber genau, ja, okay. Aber und die Offense ist für mich aber nicht greifbar und deswegen traue ich mich da auch nicht zu sagen, die Chiefs werden das nicht gewinnen. Ich glaube halt, dass sie sich verdammt schwer tun werden gegen diese Defense und dann muss man gucken. Du hast es ja eigentlich gerade perfekt zusammengefasst, deswegen brauche ich da gar nicht mehr länger das in die Länge ziehen, zu gucken, wie diese Offense dann da mithalten kann. Punkt.
Ja, aber dann lass uns mal, jetzt haben wir die 6 Spiele. Sag mir ganz schnell einfach, was dein Bauchgefühl ist. Dann können wir es nächste Woche, je nachdem, wie es ausgenommen aufgreifen. Cowboys, Lions.
Cowboys.
Ich auch.
Aber ich habe letzte Woche gesagt Lions, aber ich sag heute Cowboys.
Colts, Jaguars.
Jaguars.
Ich sag Colts.
Okay.
Steelers, Ravens.
Ravens.
Ja.
Das ist klar.
Bengals, Bills.
Schwierig. Unentschieden nach Overtime. Damit wir noch ein bisschen rechnen müssen. Nee, Bills, so wie die in der zweiten Hälfte gespielt haben, letzte Woche sage ich Bills.
Ich weiß nicht warum, aber ich habe Bengals in meinem in meinem Bauch. Bears, Packers.
Packers.
Packers. Und jetzt halt Houston und Kansas. Also Texans, Chiefs.
Bauchgefühl sagt Texans, aber ja, ich sag Texans.
Bei mir sagt alles Texans und das werden die Chiefs wahrscheinlich mit einem ganz hässlichen Spiel gewinnen.
Ja, wahrscheinlich. Wir werden es rausfinden. Das ist Sunday Night. Und damit ihr jetzt noch ein paar mehr Teams hört, hier der Fahrplan für diese Woche 14. Es geht Richtung Playoffs, Leute. Thursday Night Football, also heute. Die Dallas Cowboys bei den Detroit Lions. Wir haben es euch mitgegeben. Dann am Sonntag ab 18.30 Uhr die NFL-Konferenz, wie ihr es gewohnt seid. Wir haben das Einzelspiel der AFC North mit Pittsburgh bei Baltimore. Richtiger Kracher.
Geil,
dann haben
wir geil.
Um 22.25 Uhr die Los Angeles Rams, die neulich gestruggelt haben. Guck an, guck an. Gegen die Arizona Cardinals und Sunday Night angesprochen Houston gegen Chiefs und Monday Night Football. In der Nacht von Montag auf Dienstag um 2.15 Uhr die Eagles, die auch geschwächelt haben. Guck an, gegen die Los Angeles Chargers mit einem angeschlagenen Justin Herbert. Hashtag gebrochene Handknochen.
In einer normalen Woche hätten wir safe Eagles Chargers genommen.
Richtig.
In einer stinknormalen Woche. Das fällt jetzt heute runter, weil wir so viele andere gute Spiele haben. Und das ist stimmt. Auch ein gutes Spiel. Also es ist eine brutale Woche.
Es ist einfach eine richtig gute Woche. Und Leute, es ist Adventszeit. Die Schokolade lag die ganze Zeit hier. Jetzt esse ich sie. Bis nächste Woche.
Es gibt doch nichts Schöneres als, kannst du warm gewordene Schokolade essen? Das ist doch das Ekelhafteste der Welt.
Ich lasse es auf meiner Zunge zerschmelzen. Geil.
Advent, Schokolade Advent. Muss frisch aus dem Kühlschrank kommen.
Ja. Schmeckt blöd. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Endzone. Der DAZN NFL Talk wurde präsentiert von Discover Airlines.